Freedom is indivisible. And when one man is enslaved, all are not free. When all are free, then we can look forward to that day when this city will be joined as one, and this country and this great continent of Europe in a peaceful and hopeful globe. When that day finally comes, as it will, the people of West Berlin can take sober satisfaction in the fact that they were in the front lines for almost two decades. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
Ihr hört CRE Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße euch zur 190. Ausgabe. Und im neuen Jahr ist es dann auch gleich die erste, also die erste, die ich zumindest in diesem Jahr aufnehme. Und einen Blick in die Aufzeichnungen, in die alten Schriften der Alten zeigt mir, dass ich schon viel zu lange keinen Podcast mehr mit Maha gemacht habe. Deswegen hole ich das jetzt nach. Hallo Maha.
Ja, hallo Tim.
Ist schon eine Weile her.
Ja, 2008 glaube ich, ne?
Ja, ja.
Irgendwie sowas, ewig.
Da hatten wir mal einen guten Lauf und haben gleich drei, nicht direkt in Folge gemacht, aber zumindest alles recht nah beieinander.
Richtig, ja.
Also ganz folgenlos war das ja nicht, ne?
Nee, da hat sich ja nichts getan. Wir haben ja damals den ersten Beitrag zum Thema Neusprech gemacht.
Genau, also ursprünglich haben wir uns mal über Sprachen unterhalten. Das fand ich schon mal sehr interessant. Und dann
genau.
Abgesehen von der Episode, die sich der Wikipedia gewidmet hat, eben Neusprech.
Ja, genau.
Das ist ja mittlerweile ein richtiges Steckenpferd geworden von
genau,
dir.
Genau, ja, das hat sich dann sehr entwickelt. Also das, ich bin ja damals dazu gekommen, weil ich einen Vortrag halten sollte über Neusprech in Dresden. Die Dresdner hatten sich das ja gewünscht und das war ja gar nicht so mein Thema. Und dann habe ich das irgendwie erzählt und du meintest, dann machen wir nochmal einen Podcast drüber.
Mhm. Genau, ja, meinte ich.
Genau, und das war dann der erste Beitrag zum Thema. Da ja. War ich noch völlig neu in dem Bereich.
Ganz neu im Neusprech. Ja, aber mittlerweile hast du dich da ja richtig, hast dir da richtig gemütlich gemacht und
genau.
Zusammen mit dem Kai Biermann.
Richtig, mit dem mache ich ja einen Blog.
Genau, das dann passenderweise auch neusprech.org heißt.
Ja, das passt ja dann. Es geht ja um Neusprech, also.
Genau, und dann auch gleich mal hier Satten Grimme Online Award
abgeholt hat. Im letzten Jahr, 2011, gab es dann den Grimme Online Award dafür. Ja, ja. Da sieht man, was sich alles so entwickeln kann.
War das, kam das überraschend?
Das kam sehr überraschend. Also ich habe nicht damit gerechnet. Also ich war ja schon mal beteiligt an einem Grimme Award, damals für die Wikipedia.
Mhm.
Den sollte ich ja auch mit in Empfang nehmen. Und da hatte das vorher, war das vorher schon angedeutet worden, uns gegenüber. Und deshalb hatte ich gedacht, naja, diesmal wird auch wieder was angedeutet, wenn man nominiert ist und tatsächlich eine Chance hat. Und es wurde nichts angedeutet und dann habe ich gedacht, naja, das wird sowieso nichts. Vor allen Dingen, ich habe die Mitbewerber gesehen, habe gedacht, das sind alles so tolle Projekte, da wird man nicht das nehmen, weil wir ja auch eigentlich gerade erst angefangen hatten. Ja, aber dann kam es, wie es kam. Und dann waren wir plötzlich Grimme-Preisträger.
Hm. Ja. Ja, aber es zeigt auf jeden Fall, dass das Thema einen interessanten Nerv getroffen hat.
Ja, das hat's.
Das
ja.
Ist irgendwie, dass die Auseinandersetzung mit Sprache und die Auseinandersetzung auch eben mit diesem Politsprech ja wohl überfällig gewesen ist.
Genau.
Und dass dieser Blick darauf dann auf fruchtbaren Boden gefallen ist.
Ja, das ist richtig. Also das ist wirklich, da haben wir wirklich einen Nerv getroffen. Das sieht man ja auch an den Zugriffszahlen. Und wir sehen natürlich auch, es gibt ja dann, gab ja dann auch nach dem Grammy Award, also erst danach, also man braucht wahrscheinlich so einen Preis, gab es auch verstärktes Interesse von Verlagen, daran ein Buch rauszumachen. Und es wird jetzt auch ein Buch entstehen und in diesem Jahr, im Dezember, auf dem Markt sein.
Mhm. Also wenn ihr es dann fertig geschrieben bekommt.
Ja, das kriegen wir schon hin. Wir haben ja schon vorgearbeitet.
Ja, na gut, also um Sprache soll es auch heute gehen, allerdings nicht um den Neusprech, das ist jetzt an anderer Stelle ausreichend gut behandelt, aber es ist so ein anderes Thema, was ich eigentlich schon längere Zeit mal hier auf den Sockel heben wollte, weil mich das auch selber beschäftigt, ohne dass ich mich groß jemals damit beschäftigt hätte. Rhetorik, weiß nicht, umschreibe ich das korrekt, wenn ich sage, so die Kunst des Redens?
Genau, ja? Genau das sagt das, ja.
Okay. Und dass es gute Redner und schlechte Redner gibt, das ist ja offensichtlich.
Ja.
Was eine gute Rede ausmacht, das wollen wir hier mal besprechen, so rein subjektiv. Weiß nicht, also man spürt das ja irgendwie, wenn jemand gut redet. So. Man merkt das, weil es einen irgendwie packt und weil es irgendwie einen mitnimmt oder weiß ich nicht, weil es einfach nicht langweilig wird. Mhm. Bei jeder Veranstaltung kann man das immer wieder aufs Neue erleben. Nicht selten sterben Veranstaltungen schon in den ersten 5 Sekunden, wenn so der Keynote-Speaker oder noch schlimmer irgendwie so denen, die das Geld gegeben hat, so die ersten Grußworte richtet und dann einfach innerhalb kürzester Zeit die komplette, bis dahin vielleicht noch durchaus wohlwollende Masse so in so einen Tiefschlaf taucht, aus dem sie sich dann so schnell nicht wieder erholt.
Ja, Grußworte sind immer ganz furchtbar.
Ja, sinnlos auch,
ja,
ne?
Ja. Also meistens nichts gesagt, das ist immer so formelhaft. Und dann gibt es natürlich Leute, die reden zu viel über nichts.
Ja.
Und dann wird's langweilig.
Naja, also Das wollen wir jetzt mal so ein bisschen ergründen, was eigentlich diese Spannung letzten Endes ausmacht und was so eine erfolgreiche Redekunst ausmacht. Das ist ja eigentlich auch ein wichtiges Rüstzeug.
Genau.
Also jetzt
genau, auch
unabhängig davon, also Reden halten, gut, das ist das eine, aber es geht ja auch so im unmittelbaren Dialog mit anderen. Es geht ja auch um das, wie soll ich sagen, dem eigenen Wunsch einen Ausdruck verleihen, nicht? Genau. Gerade wenn man debattiert und nicht unbedingt nur vorträgt, also auch ein bestimmtes Ziel verfolgt, nicht versucht, was weiß ich, seine Meinung oder zumindest sein Anliegen zu unterstreichen, da kann das ja auch alles hilfreich sein.
Genau, also natürlich kann man das immer gebrauchen, also man muss immer irgendwann reden, also nicht nur unbedingt eine Rede schwingen, gut, das braucht man auch, es gibt ja diese Gelegenheitsreden, dass man irgendwie mal was sagen muss, beim Geburtstag der Eltern oder so.
Ja.
Aber natürlich auch in der Debatte, das ist ganz richtig. Und deshalb üben das ja auch viele in so sogenannten Debattierclubs. Das ist ja auch so eine Welle, die es jetzt auch wieder nach Europa geschafft hat.
Ach.
Dass halt Leute zusammen debattieren.
Was heißt das, so Vereine oder?
Das muss nicht gleich so ein Verein geben, aber man trifft sich und dann wird halt debattiert. Dann gibt es ein Thema und verschiedene Parteien, die halt gegeneinander antreten und die eine oder die andere Position vertreten.
Ach, und das ist ein Trend gerade?
Ich glaube schon.
Verpasst?
Ich glaube, da hast du was verpasst.
Hast du schon mal an einem teilgenommen?
Nein, habe ich leider noch nicht, aber ich kenne Leute, die das machen. Mhm. Zum Beispiel zeitweise in München.
Ja, ne? der war auch schon
im
Thema Brettspiele.
CRE.
Ach, genau. Wirklich?
Der debattiert im Debattierclub. In Hamburg gibt's das auch.
Guck an.
Also zum Beispiel an der Bucerius Law School, da gibt's eine Mood Hall. Und in der Mood Hall wird regelmäßig debattiert.
In der Mood Hall?
Nicht Mood, sondern Mood. M-O-O-T.
M-O-O-T.
Ja.
Ach, warum heißt die denn so?
Da müssen wir in der Wikipedia nachgucken, das weiß ich nicht.
Aber jetzt nicht wegen dieses 4chan, 4chan.
Also jedenfalls, da wird debattiert. Das ist auch schon so aufgebaut vorne, dass es da so 2 Rednerpulte gibt, damit die Kontrahenten direkt da auch stehen können und so. Ja. Das ist ein Trend, ja. Da hast du vielleicht was verpasst. Freut mich, dass ich mal was merke, was Tim noch nicht auf dem Radar hat.
Ach, ich habe so einiges nicht auf dem Radar. Wie schon gesagt, nicht wahr? Also ich bin da affin, so ich rede ja gerne. Merkt man ja auch.
Ja.
Deswegen mache ich das ja hier auch. Aber ich habe mir ehrlich gesagt selten wirklich jetzt so strukturell Gedanken darüber gemacht, wie ich rede. Mhm. Also eigentlich, meine Rede ist intuitiv. Mhm. So, von daher habe ich auch keine Ahnung, was jetzt so mein Verbesserungspotenzial ist.
Ja.
Schon ich hier aus der Sendung rausgehe.
Ja, natürlich kann man da vieles auch intuitiv, das ist ja klar. Ja.
Gut, aber ich meine, Sprache ist ja mal wieder altes Gut. Wann, also was heißt denn Rhetorik eigentlich genau? Also was, warum dieses Wort? Wer?
Ja, das ist ein griechisches Wort für Redner, Rhetor ist der Redner und Rhetorik ist dann eine Ableitung davon. Also Techne, die Kunst, deshalb auch, also dann das Adjektiv dazu, Rhetorike oder auf Griechisch dann, auf Lateinisch dann Ars Rhetorica. Ja, das ist also die Kunst, die rednerische Kunst, wenn man es ganz wörtlich
übersetzt. Okay, also Rhetor, auf der Redner, wörtlich.
Die rednerische Kunst.
Die rednerische Kunst. Ja.
Ja.
Und wer hat das gestartet, das Programm? Ich meine, bei den Griechen wurde ja schon viel geredet. So.
Ja, genau. Und deshalb war das in der Antike auch ganz wichtig. Also die Leute haben sehr schnell erkannt, dass man im Vorteil ist, wenn man gut reden kann.
Mhm.
Man traf sich ja in Berlin, um alle möglichen Dinge zu tun, also Gerichtsverhandlungen abzuhalten oder auch irgendwie den Staat zu leiten auf dem Marktplatz, also in Athen insbesondere, aber auch in den anderen Städten. Da gibt es also diese Agora, also ein großer Platz. In Athen ist der unterhalb der Akropolis. Ist auch noch so praktisch. Er ist dann auch so am Hang, dass man da auch gleich gut stehen kann. Und jeder hören kann, wer da gerade spricht. Ja, und da musste dann eben Reden gehalten werden. Und dann hat man halt sehr schnell herausgefunden, dass ein guter Redner im Vorteil ist. Und dann haben sich Leute natürlich damit beschäftigt. Warum hat der jetzt alle überzeugt? Was macht der? Dann hat man es auseinandergenommen und so war dann die Rhetorik erfunden. Die Rhetorik, die dann einerseits auch als Schulung dient, dass man das auch gut kann, und auf der anderen Seite aber auch, um zu durchschauen, was sind die Tricks, die da angewendet werden. Damit man dem Redner auch irgendwie entgegentreten kann und seine Tricks irgendwie entlarven kann.
Und wer hat das auseinandergenommen?
Ja, da gibt's entsprechende große Rhetoriker, die dann auch so Schulen geprägt haben. Ein ganz bekannter Name ist Demosthenes, ein griechischer Rhetoriker, der auch dadurch bekannt geworden ist, dass er viele praktische Tipps gegeben hat, die ihm dann oft auch zugeschrieben werden und bis heute. Also jeder kennt das mit dem Kieselstein. Also man sagt.
Ich kenne das nicht.
Ja, gut, also da gibt es eine Methode, wie man gut reden kann, also wie man das auch gut hinbekommt, dann die Rede vorzutragen. Demosthenes empfiehlt, dass man einen Kieselstein in den Mund nehmen soll, um zu üben. Also deutlich zu sprechen.
Warum? Also, ich meine.
Ja, und dann hat man ein Hindernis im Mund und muss halt sehr, sehr deutlich sprechen, damit man überhaupt noch verstanden wird.
Ah, verstehe.
Und wenn man das einmal mit dem Kieselstein macht, wenn man den dann wegnimmt, dann, dann geht's besonders gut.
Also, hast du das schon mal ausprobiert?
Nein, es ist auch nicht zu empfehlen. Also, don't do that at home. Also, Kieselsteine empfehlen sich nicht. Es wird in der Regel gesagt, man soll einen Korken zwischen die Zähne nehmen und das dann ausprobieren.
Einen Korken?
Einen Korken.
Was ist hier mit so kleinen...
Ja, solange man es nicht verschluckt. Also irgendwas zwischen die Zähne nehmen.
Man kann ja so ein Bäuchchen hier nehmen oder so.
Ja, gut. Und dann
ja, mal probieren,
versuchen
dann
zu sprechen.
Besser reden kann.
Ja, das soll man nur zum Üben nehmen, weil das dann natürlich nicht gut klingt. Okay. Und wenn man es dann rausnimmt, dann wird das eben wirklich gut.
Okay, don't also, das ist in a Podcast.
Ja, genau. Und eigentlich macht er noch mehr, gibt er noch mehr Tipps, die aber nicht so überliefert sind wie die Sache mit dem Kieselstein. Also er sagt noch, man soll am Meer stehen, am Ufer.
Was heißt, die sind nicht so überliefert, die sind nicht mehr so bekannt? Oder ist es nicht gesichert, dass er die gesagt hat?
Nein, das wird ihm alles zugeschrieben, diese Dinge. Aber
wer weiß das schon so genau?
Es wird ihm mehr zugeschrieben, als nur die Sache mit dem Kieselstein. Aber der Kieselstein ist halt irgendwie, jeder sagt, ja, der Kieselstein und so, so muss man das machen. Aber er sagt eben auch, dass man gegen das Meer sprechen soll, man soll sich also das Ufer eines Meeres stellen und dann gegen das Meer ansprechen. Weil das natürlich sehr laut
und wenn
ist.
Wenn man das Meer überzeugt und es sich zurückzieht, dann hat man
genau,
gewonnen.
Nein, wenn man einfach das Meer übertönen kann.
Also rein lautstärkemäßig.
Es geht darum, laut zu sprechen. Gegen das Meer oder gegen den Wind.
Ja.
Ja, und dann soll man vorm Spiegel üben.
Das ist auch echt ein echtes Problem, laut zu reden.
Ja, ja.
Also ich merke das ja auch immer hier bei den Aufnahmen, wie unterschiedlich laut verschiedene Sprecher sind.
Genau.
Und das selbst, wenn man das Gefühl hat, jemand bemüht sich, dass da trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, der Pegel einfach nicht zuckt.
Mhm.
Ja. Ist schon, ich meine, ist das Denkst du, dass das eine medizinische Veranlagung, also so eine körperliche Veranlagung ist, dass man nicht laut redet, oder ist das dann auch so eine antrainierte Geschichte?
Ja, das ist
Geschichte?
Auch also es gibt Unterschiede natürlich zwischen Leuten, also manche sprechen automatisch lauter, das hat ja auch was mit dem Körperbau zu tun, aber das kann man auch trainieren.
Mhm. Hast du das mal trainiert?
Nein, das habe ich nicht trainiert. Heute ist es auch nicht mehr so wichtig, weil es auch Mikrofone gibt und so.
Ja.
Die gab es ja früher nicht. Und da musste man das wirklich trainieren.
Genau.
Wird ja auch zum Beispiel gesagt über August Bebel, den SPD-Politiker am Anfang des 20. Jahrhunderts, dass er eigentlich ein schlechter Redner war, aber dass er sehr laut sprechen konnte. Und deshalb konnte er eben auf Massenveranstaltungen sprechen. Man hatte keine Lautsprecher und der konnte halt die ganze Masse übertönen. Und das sei der Grund für seine politische Karriere gewesen. Also nicht, dass er gut reden kann, aber er konnte halt laut reden.
Mhm.
Und damals war das halt sehr wichtig. Da konnte man nicht mit Mikrofonen auf Versammlungen sprechen. Da musste man also vor Hunderten von Leuten oder sogar vor Tausenden ohne Mikrofon sprechen und die mussten alle was hören.
Aber wenn man es jetzt nur auf Lautstärke anlegt, das kann heute, ich weiß nicht, ich würde es ja eher als kontraproduktiv ansehen.
Ja, heute ist es kontraproduktiv, weil man Mikrofone hat, genau.
Also auch so, sagen wir mal, innerhalb eines Raums, wenn jetzt Leute einfach, gut, vielleicht ist es meistens auch nur der Trend, dass die Leute dann nicht nur laut reden, sondern dass sie auch zu viel reden oder
ja,
nicht so richtig aufhören.
Ja.
Ich denke, das ist auch nochmal so ein Punkt.
Ja.
So dieses, wann hält man besser das Maul?
Genau.
Das scheint mir die höchste Kunst überhaupt zu sein.
Genau. Mhm. Naja, es gibt dann noch die Sache mit der Atemtechnik, denn man sollte ja vielleicht auch natürlich nicht zu lange Sätze sagen, aber man sollte einen gewissen Satzbogen auch in einem Atemzug sagen können. Das ist auch nicht so einfach. Auch das muss man üben.
Dass man keine Pause macht, die dann eigentlich nicht hätte da sein sollen.
Genau, also die Pause an den falschen Stellen, das ist immer ganz schlecht. Da erkennt man auch sofort einen schlechten Redner.
Ja.
Auch wenn Redner ablesen und noch nicht wissen, wie lang der Satz ist, dann machen sie plötzlich eine Pause. Irgendwo mittendrin, so zwischen Präposition und dem, was dahinter kommt, wo es gar nicht passt.
Ja.
Und das ist furchtbar für den Hörer.
Ja, da hat man vor allem den Eindruck, dass derjenige gar nicht weiß, wovon er redet.
Mhm. Genau.
Was dann wahrscheinlich auch stimmt.
Ja. Ja. Naja, und deshalb soll man also ein bisschen sich in Atem.
Aber jetzt sind wir schon weg von Demosthenes.
Doch, doch, das ist auch noch Atemtechnik, ist ganz wichtig.
Okay.
Demosthenes empfiehlt, oder so wird ihm zugeschrieben, dass man bergwandert.
Ach.
Und beim Bergwandern eben sich einen langen Atem.
Ah, also quasi so. Ausdauer.
Ja.
Sprich Sport treiben, wenn man es mal auf die heutige Zeit übertreibt.
Genau, heute würde man wahrscheinlich ins Fitnessstudio gehen und nicht mehr bergwandern.
Hm. Aber da, ja, da ist natürlich was dran.
Ja.
Wenn man so kurzatmig drauf ist,
genau.
Abgesehen davon, dass irgendwann die Lunge flötet, hat man dann einfach auch nicht so die Stamina, dann einfach mal die Sätze zu Ende zu bringen. Auf der anderen Seite sind ja nun lange Sätze auch nicht unbedingt gerade immer zu empfehlen. Oder?
Nee, das ist gerade nicht zu empfehlen. Aber wenn man das mit der Atemtechnik gut raus hat, dann macht man auch automatisch nicht allzu lange Sätze, nämlich gerade so lange Sätze, wie man atmen kann.
Mhm.
Und wenn man kurzatmig ist, dann hängt man eben eins an dem, ans andere und dann wird der Satz endlos.
Verstehe.
Es gibt noch mehr Tipps von Demosthenes. Den Spiegel hatte ich schon genannt, dass man vom Spiegel redet, damit das auch mit der Gestik und der Mimik stimmt. Denn das Auge hört hier mit, wie wir wissen. Und dann gibt es noch einen ganz.
Aber woran erkennt man, dass man da die richtige Gestik an den Tag legt?
Ja.
Aber es ist eine gute. Also für wie wichtig würdest du die Gestik einschätzen?
Also ganz wichtig. Ganz wichtig. Kann man sehr schön sehen, wenn man sich Bundestagsreden anschaut bei YouTube. Da sieht man zum Beispiel Sarah Wagenknecht, die von der Struktur der Rede her eigentlich gute Reden hält. Allerdings bereitet sie sie vor und liest sie dann ab. Und da ist dann das Problem. Also inhaltlich, was heißt inhaltlich? Also von der Form der Rede sehr gut, aber sie steht dann da, klammert sich fest am Podium. Und dann redet sie. Das ist irgendwie zu statisch.
Also
sie müsste die Hände wegnehmen vom Podium und mal was machen mit den Händen.
Ja, aber was soll man damit machen?
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zur Unterstreichung von wichtigen Dingen irgendwann mal die Hand hochheben oder so. Ja, wenn man etwas ablehnt, dann vielleicht auch so eine ablehnende Geste oder so. Also dass man eben das, was man sagt, irgendwie mit Gesten unterstreicht. Das ist sehr gut. Also wenn man unter vier Augen spricht, ist es manchmal etwas lächerlich. Also wenn ich jetzt hier dauernd rumfuchtel, das machen die Italiener ja so, die machen das ja sogar am Telefon. Finde ich immer so witzig. Ja. Also gut, ich darf nicht verallgemeinern, nicht alle Italiener, aber ich kenne Italiener. Ja. Also ein guter Freund von mir, der telefoniert jeden Abend mit seiner Mutter, das ist da irgendwie vorgeschrieben, um 22.30 Uhr oder so. Dann ruft er bei seiner Mutter an und das macht er natürlich egal, wo er gerade ist. Und dann sieht man ihn am Handy und dann fuchtelt er mit der anderen Hand und manchmal sogar mit dem Handy noch rum, während er mit seiner Mutter spricht, obwohl die das ja gar nicht sehen kann.
Ich glaube, das ist mir neulich auch passiert. Also gerade wenn man eine Freisprecheinrichtung benutzt, ne? Mhm. Also hier Mikrofon am Kopfhörerkabel zum Beispiel und dann rumläuft. Ich weiß nicht, ich finde aber auch, die Bewegung ist manchmal sehr hilfreich, um, weiß ich nicht, auch um überhaupt reden zu können. Also ich habe neulich mal, ich habe glaube ich eine halbe Stunde mit einem Freund telefoniert, mit dem ich schon lange nicht mehr gesprochen hatte. Und ich bin dann einfach rausgegangen. Und ich bin, glaube ich, während dieses gesamten Telefongesprächs hier 3 Kilometer durch die Stadt gelaufen. Das Wetter hat es halt hergegeben. So. Und ich keine Ahnung, wie viel ich rumgefuchtelt habe, aber das hat definitiv geholfen.
Ja. Ja. Genau, also das ist sicherlich, ganz wichtig, dass man da sich auch bewegt und was dazu macht. Man kann dann wahrscheinlich auch seine Gedanken klarer rüberbringen. Und das auch noch mit einer Geste. Ja, unterstreicht.
Ich finde das auch mal ganz furchtbar, bei vielen Vortragssituationen gibt es ja dann immer dieses Podium, das ist auch eine Erfindung der Griechen.
Nein.
Am besten dann noch mit so einem Festmikrofon, ja, wo man dann so quasi ja schon mal so hingenagelt wird, so du stehst da jetzt und machst das und ich lehne das eigentlich immer ab, wenn sie es nicht, es sei denn, es geht nicht anders, aber wenn sich's vermeiden lässt, dann bevorzuge ich immer Funkmikrofone, um einfach, genau wie du sagst, ja, also, dass man einfach Dingen Ausdruck geben kann, dass man einfach die Position verändern kann, einfach um die Gestik zu unterstreichen.
Na, selbst am Rednerpult ist das besser mit dem freien Mikrofon, weil man sich dann auch mal zurückbewegen kann und so, das ist deutlich besser, als wenn man da an so ein Mikrofon hängt und da nicht weg kann.
Mhm.
Also, ich meine, gute Mikrofonanlagen, wie zum Beispiel im Bundestag, die sind natürlich so ausgelegt, dass man sich durchaus auch mal wegbewegen kann.
Die sind fantastisch, die will ich auch haben. Ja. Da bin ich immer total überrascht, wie sehr die da hin und her wackeln können und es klingt trotzdem immer noch perfekt.
Ja. Aber sowas ist halt teuer und das hat man nicht überall. Die müssen ja völlig in die Architektur eingepasst werden, da müssen ja entsprechend auch Decken abgesenkt werden und so, das kann man sich einfach sonst nicht leisten.
Ja, ja.
Ne? Also schon im Abgeordnetenhaus haben wir ja gesehen, ist das deutlich schlechter.
Gut, also Demosthenes hat sich auf jeden Fall eine Menge Gedanken gemacht und allerlei Ratschläge gegeben.
Da fehlt noch ein Tipp, den man auch nennen kann, weil du nach dem Podium gefragt hast. Also in der Antike hatte man keine Podien, also nicht so, wie wir das heute haben. Also ein Podium schon, also die Leute standen erhöht. In Rom gab es dann auch extra so eine Art
Empore.
Empore, wo man sich draufstellte. Also der Redner sollte erhöht stehen, damit ihn auch alle sehen können und gut hören können. Aber man sprach halt immer frei. Also man legte nirgendwo sein Manuskript ab. Also das Konzept des Manuskripts war halt schwierig in der Antike. Da hatte man nicht so die Möglichkeit, schnell mal was auf Papier zu schreiben und dahin zu legen.
Der Laserdrucker war noch nicht erfunden.
Genau. Und außerdem gerade die Leute, die dann im Senat auftraten. Senat ist ja die Versammlung der Alten. Also die waren dann meistens über 40, so alt wurde man ja in der Antike auch nicht. Das heißt, die waren alle altersweitsichtig. Die konnten überhaupt nichts mehr ablesen. Das heißt, die mussten notgedrungen ihre Rede frei halten.
Ah ja.
Und da gab es natürlich dann noch besondere Schwierigkeiten, vor allen Dingen, wenn man draußen ist. Also zum Beispiel auf der Agora. Da ist es manchmal windig. Und der Redner muss natürlich auch gut angezogen sein. Und dann trägt man also in der Antike meist eine Toga. Diese Toga flattert eventuell im Wind, das heißt, die muss man dann auch noch festhalten. Also es gab dann auch viele Schwierigkeiten. Mhm. Und deshalb sagt Demosthenes, man soll immer reden üben mit einer Lanze über der Schulter.
Mit einer Lanze?
Ja, denn dann muss man was festhalten und kriegt trotzdem das auch irgendwie hin, mit der anderen Hand Gesten zu machen und hat halt diese Behinderung schon, die kommt, wenn dann
also Windstoß kommt. Also was heute sozusagen das Handy ist, das war so damals die Lanze.
Genau, weil dann ein Windstoß kommt und so, das muss man halt alles üben und deshalb soll man also versuchen, also sich selber noch eine Behinderung, also nicht nur eine durch den Kieselstein im Mund, sondern auch noch eine Behinderung zuzufügen, dass man halt immer noch was tragen muss, damit man eben noch besser redet und wenn man die dann weglässt, dann ist man natürlich noch freier und macht auch noch bessere Gesten.
Also wenn man sich quasi mit einem Bäuchchen im Mund, mit dem Handy am Ohr an eine große Straßenkreuzung stellt, dann hat man quasi die urbane Version der Neuzeit von Demosthenes hergestellt.
Ja.
So. Und wenn man es richtig gut machen will, dann stellt man sich neben die Autobahn.
Genau. Und wenn man da dann gut ist, dann geht man in den Bundestag und kann das auch bei der tollen Mikrofonanlage ohne Kieselstein.
Verstehe. Also man stellt sich auf so eine Autobahnbrücke und wenn die ersten 10 Autos stehen geblieben sind, dann kann man sich schon mal zur Wahl anmelden lassen.
Aha. Ja, genau. Ja, das ist doch eine gute Übung.
Finde ich aber schon mal ganz... Finde ich schon mal ganz gut, weil das vor allem auch so entkoppelt ist jetzt erstmal von dem, was man eigentlich sagt. Ja. Aber ich denke, das bemerke ich auch sehr häufig, dass Leute, die eigentlich auch was wissen, ja, die theoretisch eine Menge mitzuteilen hätten, dann einfach eben an so einfachen Sachen scheitern. Ne? An so einer Zersplitterung ihrer Redeweise, dass nur der Kurzatmigkeit geschuldet ist oder einfach nur der mangelnden Konzentration, kann ich dann immer nicht sagen.
Mhm.
Und dann natürlich auch die Lautstärke.
Ja.
Ja.
Genau.
Und welche Bedeutung hatte so dieser Demosthenes? Also sind dann alle so zu ihm hingepilgert und haben sich da irgendwie einen Workshop eintragen lassen?
Genau, also es gab halt diese Rednerschulen überall. Also nicht nur Demosthenes, sondern das machte man eben und ließ sich dann eben ausbilden. Also es gehörte eben dazu, wenn man halt irgendwie zu einer besseren Familie gehörte, wo es dann auch darum ging, irgendwie Verantwortung zu übernehmen, dann war es also ganz normal, dass man sich eben in gutem Reden ausbilden ließ.
Okay. Und da hieß das dann auch schon Rhetorik.
Genau, ja. Daher kommt ja der Name.
Und ist dann damals schon alles erfunden worden. Ich meine, gut, was hatte denn Demosthenes, wann das, ich meine, da ist jetzt inhaltlich noch sozusagen gar nichts. War denn inhaltlich die Sache dann auch schon?
Ja, also das, was man da lernte, also dieser Kanon, der ist ja auch schon in der Antike direkt festgelegt worden, worum es dann ging in der Rhetorik.
Also Kanon ist jetzt...
Also das Programm, was man zu lernen hatte oder die Bereiche des Programms, die waren schon in Griechenland festgelegt und die sind eigentlich so geblieben. Also selbst heute, wenn man sich irgendein Buch über Rhetorik kauft, dann findet man immer wieder die gleiche Einteilung. Also eine Sache ist so ein bisschen zurückgenommen, klar. Also ein wichtiger Punkt aus dieser antiken Einteilung ist die Memorierung der Rede. Das wird heute in den Rhetorikbüchern nicht mehr so vermittelt. Leider, muss ich sagen.
Also sich merken, was man sagen will.
Genau.
Quasi. Das,
genau.
Was Schauspieler aber immer noch tun müssen.
Das machen Schauspieler, aber das machen Redner nicht mehr so. Das ist ein Problem, denke ich. Denn es gibt viele Redner, die hängen dann an ihrem Manuskript. Und das ist dann nicht wirklich gut.
Was gehört zu diesem Kanon?
Also zu diesem Kanon gehören 5 Punkte. Das sind also immer ganz, also dass das 5 Punkte sind, ist auch kein Zufall. Da können wir nachher nochmal drauf kommen. Es gibt nämlich immer diese Schemata, ne, dass man 3 Punkte hat oder 5 Punkte. Das hängt damit zusammen, dass man in der Antike schon herausgefunden hat, dass man sich Dinge besonders gut merken kann, wenn sie in einer bestimmten Zahl auftreten. Also wenn es so Gruppierungen gibt von 3 oder 5.
Mhm.
Und dass die auch gut funktionieren, wenn man wenn man irgendwie redet und eine Einteilung macht, weil irgendwie kognitiv man sich beim Zuhören gerade mal so 3 Sachen gut merken kann oder 5 Sachen gut merken kann, mehr aber nicht.
Echt? 5 Sachen kann man sich besser merken als 4?
Offenbar, ja.
Mhm.
Ja, also jedenfalls.
Das ist ja schon ein diskordischer Ansatz.
Ich kann mal diese 5 Punkte nennen. Ja, diskordischer Ansatz. Law of 5, da haben wir es
ja,
genau.
Ja.
Ja. Also, es ist erstmal die Gedankenfindung. Also, man muss lernen, Gedanken zu finden.
Also überhaupt erstmal zu wissen, worüber man reden will.
Genau.
Okay.
Mhm. Und dann muss man die anordnen. Das nächste Thema ist dann die Gedankenanordnung. Also, wie ordne ich zum Beispiel meine Argumente an in der Rede?
Ja.
Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Chronologisch, nach Überzeugungskraft und so. Da gibt es halt ganz interessante Ideen dazu. Der dritte Punkt ist dann die Versprachlichung der Rede. Also ich muss ja meine Gedanken versprachlichen. Ich muss also irgendwie eine Rede draus machen aus meinen Gedanken. Das ist natürlich der wichtigste Punkt, denn da kann man alle möglichen Tricks einbauen. Der vierte Punkt ist dann der, der heute vernachlässigt wird, die Memorierung. Also ich sage leider vernachlässigt, weil es besser wäre, wenn viel mehr Leute frei redeten. Und der fünfte Punkt ist dann der eigentliche Vortrag. Also wie trage ich gut vor?
Mhm. Was wir jetzt schon teilweise auch angesprochen
haben. Das haben wir jetzt schon angesprochen. Wir haben also sozusagen
Gestik, von
hinten angefangen.
Ja. Na, dann fangen wir doch vielleicht nochmal vorne an. Also Gedanken finden, kann man das so üben? Ich meine, sind das jetzt nicht nur so die Ideen, die man so hat? Was macht jetzt diesen Prozess da so definierbar?
Naja, doch, man muss halt überlegen. Also es ist der ganze Bereich der Planung und der Konzeption. Also gut, dazu gehört die Gedankenordnung, ist natürlich auch Planung und Konzeption. Aber erstmal muss man sich überlegen, was gehört alles zu meinem Thema, welche Aspekte spreche ich an. Das machen wir hier beim Podcast auch. Wir sitzen da erstmal und machen so ein Brainstorming mit Stichwörtern, was wir alles sagen wollen. Und das sollte man tun. Also man sollte erstmal überlegen, was ist denn jetzt alles wichtig, was sollte alles noch angesprochen werden. Und dann kommen einem vielleicht auch erst die guten Ideen, was man überhaupt alles noch bringen kann zu seinem Thema.
Also quasi Stichworte sammeln.
Genau.
Und die auch erstmal so loseblattmäßig vor sich ausbreiten.
Ja. Naja, loseblattmäßig macht man ja heute nicht mehr. Heute hat man ja
Outliner.
Outliner und Mindmaps und so. Ne?
Ja, ja, klar.
Und gerade bei Outlinern und Mindmaps.
Das ist halt auch digitale Loseblattsammlung.
Ja, da ist ja das Tolle, dass man anschließend alles verschieben kann. Das ist ja dann der zweite Punkt mit der Gedankenordnung. Erstmal alles rein.
Ja, deswegen meinte ich ja gerade Loseblattsammlung. Also was ich ja generell, unabhängig jetzt auch von Rhetorik, so eine der tollsten Kulturtechniken, die ich so erarbeitet habe, kann ich jetzt gerade nicht demonstrieren, weil sie mir gerade ausgegangen sind, aber ich habe so DIN A6 Karten, also so Postkartenformat und auch so diese Stärke, aber einfach so als Weißkarton. In der Regel, jetzt gerade nicht, immer griffbereit. Einfach, um da so Dinge drauf schreiben zu können.
Ja.
Und teilweise auch mal nur so eine Sache so auf so einen Zettel. Mhm. Dann kann man die nämlich immer so richtig schön shuffeln, neu ordnen, in eine Reihenfolge bringen, etc. Das könnte sicherlich da auch mal ganz hilfreich sein.
Ja. Also ich benutze ja gerne so Mindmaps. Also ich habe ja früher, als man das noch auf Papier gemacht hat, das immer für sehr seltsam gehalten. Aber jetzt mit so mobilen kleinen Geräten, da geht das ganz gut. Da kann man sich mal so ein Stichwort aufschreiben und dann hinterher das zurechtschieben. Also das ist
mit Mindmaps bin ich bisher noch nicht so klar gekommen. Was würdest du meinen, ist da so das entscheidende Element, was jetzt das hilfreich macht?
Also gerade, dass man das eben, das ist eben da tolle Programme auf...
ja, aber was macht die so toll? Also ich meine, welche Funktionalität kriegst du da, die es dir jetzt einfacher macht?
Ja, man gibt einfach irgendwie Stichworte ein, die einem einfallen und dann schiebt man sich die zurecht und ordnet die in eine Hierarchie. Also oft ist ja so, dass einem irgendwas einfällt und dann nach und nach denkt man, ja, das passt ja zu dem und dann kann man Gruppen bilden. Also ich nutze das zum Beispiel, wenn ich irgendwie selber Mitschriften mache. Man kann ja gerade auf so einem mobilen Gerät nicht so viel schreiben.
Ja.
Das heißt, man kann immer nur so einzelne Stichwörter schreiben oder vielleicht mal einen Link. Wenn irgendwie jemand sagt, ja, da steht doch da und da im Internet, kann man diesen Link gleich dazu tun. Und dann kann man eben hinterher auch noch oder während der Mensch noch spricht, Sachen eben noch zusammenfügen und Querverbindungen aufzeichnen und so. Und dann erschließt sich das, was gesagt wird, eigentlich sehr schön. Und wie gesagt, für mich selbst mache ich das auch. Also regelmäßig zur Vorbereitung eines Podcasts setze ich mich hin und in der Regel mit meinem Gesprächspartner und dann sagt er irgendwas, dann schreibe ich das erstmal ein Stichwort auf und dann überlege ich mir, was passt denn wie zusammen und dann ergeben sich automatisch dann so Gruppen und man hat dann so eine Abfolge, die man dann aber noch während des Podcasts ändern kann. Also wenn der plötzlich zu einem anderen Thema springt, kann ich auf meiner Mindmap das einfach verschieben und dann weiß ich immer noch, was kommt. Außerdem nutze ich da auch noch bei meinem Tool die Farben. Das heißt also, ich kann dann eben Sachen umfärben. Das kann ich kombinieren. Also wenn ich Sachen nach oben schiebe, dann werden die, gibt es so eine Regenbogenfunktion, dann gehen die in den roten Bereich, und wenn ich Sachen nach unten schiebe, dann gehen die in den blauen Bereich, und ich weiß halt, was noch nicht rot ist, kommt noch.
Mhm. Sehr schön. Mit Farben.
Ja.
Ja, bei mir sind das so kleine Checkboxen, aber im Wesentlichen ist es ähnlich. Ich wollte da gerade einhalten, ne? Weil natürlich gerade im Dialog, und ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Rhetorik sich eigentlich vor allem dem Monolog widmet, zumindest dem kurzzeitigen Monolog, oder auch so Dialogisches genauso abfasst, aber wie du schon richtig sagst, merke ich auch mal wieder bei Gesprächen, so ein Gespräch will halt auch manchmal entwischen.
Ja.
Und wenn man dann nämlich zu sehr so eine Abfolge dann frönt und sich quasi zum Sklaven seiner Ordnung macht,
ja,
dann zerstört man natürlich auch schnell die Dynamik eines Dialogs, und das ist dann wiederum kontraproduktiv.
Genau, ja, ja. Und deshalb sollte man eben auch bei der Vorbereitung Gedankenfindung, Gedankenordnung trennen. Und denn sonst kommt man immer in so eine, ja, in so einen engen Pass rein, weil man dann nur noch in der Richtung denkt, ich bin gerade an der Stelle, ich muss in die Richtung, sondern erstmal frei assoziieren, sozusagen das Brainstorming machen und dann gucken, wie passt das denn zusammen.
Ja. Okay. Das sind also die ersten beiden Schritte.
Ja.
Jetzt wird's spannend. Versprachlichung, hast du gesagt.
Ja.
Also genau. Quasi so von den Gedanken hin zu dem konkret zu Sagenden.
Genau. Naja, wir haben noch vielleicht bei der Gedanken, wir sollten vielleicht auch noch was zur Gedankenordnung sagen. Da bist du jetzt ein bisschen schnell drüber weggegangen.
Okay.
Da muss man ja auch noch sehen, wie baue ich dann das zusammen, wenn ich es versprachliche. Also bevor ich es versprachliche, was ist da so die Abfolge? Ja, und da gibt es eben auch Tipps, die seit langem bekannt sind, also auch schon seit der Antike. Bei der Argumentation, wenn ich die Argumente ordne, ist es immer gut, mit einem relativ starken Argument anzufangen, dann schwächere Argumente zu bringen und zum Schluss dann nochmal ein sehr starkes Argument zu bringen. Das hat was mit der Aufmerksamkeit zu tun. Also heute kann man das natürlich alles psychologisch untersuchen. Das konnte man natürlich in Griechenland noch nicht, aber das hatte man schon gemerkt. Erstmal ein starkes Argument, um die Aufmerksamkeit zu wecken. Dann die schwächeren Argumente, weil die nicht so im Gedächtnis bleiben. Und zum Schluss dann das sehr starke, weil das am besten im Gedächtnis bleibt. Also das ist eben auch so eine ganz wichtige Grundregel, die auch bis heute gilt, aber die kommt eben schon aus der griechischen Rhetorik.
Sprich, man eröffnet erstmal so mit der Trompete und alle werden wach,
genau.
Weil das so ein Argument ist, was sich allen erschließt.
Bei der Abfolge der Argumente, also man fängt nicht so die Rede an.
Aber
im Mittelteil der Rede gibt es halt den Bereich der Argumentation, und da sollte erst ein richtig schlages Argument kommen. Und während die Leute sich noch gedanklich daran abarbeiten, bringt man die schwächeren Argumente und dann zum Schluss das sehr starke Argument, und das bleibt dann hängen.
Ja? Mhm. So nach dem Motto, ja, das kann man sich ja gar nicht anders vorstellen.
Genau, genau.
Mhm.
Also das empfiehlt sich, diese Reihenfolge zu wählen. Natürlich kann man andere Reihenfolgen wählen, das hängt ja auch so ein bisschen vom Thema ab, aber im Großen und Ganzen sollte man auf jeden Fall vermeiden, das schwächste Argument zum Schluss zu bringen. Denn dann hängen sich alle an dem auf und dann ist man gleich
auf der
Verliererseite.
Genau.
Ja. So, und der Gesamtaufbau der Rede ist halt auch schon seit Altem festgelegt, und interessant ist, dass das immer noch so ist. Wenn man sich jetzt Reden anschaut, funktioniert das immer noch so. Am Anfang gibt's so etwas, das nennt sich Captatio Benevolentiae auf Lateinisch. Also das Erfassen des Wohlwollens. Also man versucht, den Hörer oder den Gesprächspartner für sich einzunehmen, also gewogen zu machen. Also durch eine Begrüßung, indem man den irgendwie anspricht, indem man vielleicht auch einen kleinen Witz macht am Anfang. Das ist immer ganz gut. Dann ist das Eis sozusagen gebrochen.
Sind wir jetzt schon in diesen dritten Teil vorgestoßen?
Nein, nein, wir sind immer noch beim Aufbau.
Okay,
also baue ich also auf.
Okay, also bis ins Detail sozusagen.
Ja.
Ist gar nicht mehr nur so eine ganz grobe Struktur.
Genau.
Sondern schon jeder kleinste Teil.
Genau. Also, naja, was heißt jeder kleinste Teil? Das ist dann immer diese gleiche Abfolge. Also erstmal die Begrüßung, die eigentlich gar nicht zur Rede gehört. Ne? Also so ein Einstieg. Vielleicht ein Witz vorher, der wirklich gar nicht dazugehört. Oder dass man wenigstens sagt, mit wem man spricht, ne? Der Extremfall ist dann, dass jemand sagt, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ne? Und dann geht's erst los. Also man versucht die Leute erstmal gewogen zu machen, das wird ritualisiert im Parlament. Ne? Und dann sagen sie immer nur, Herr Präsident, meine Damen und Herren.
Friends, Romans,
genau,
Countrymen.
Genau, da haben wir, das ist natürlich auch eine schöne Rede, was du da gerade ansprichst. Das ist ja auch so ein richtiges Muster. Die Rede von Marcus Antonius nach dem Tod Cäsars. Die ist nicht original, da weiß man auch nicht so richtig, was da passiert ist, original. Da gibt es Überlieferungen bei den Historikern, den antiken Historikern, dass irgendwie Marcus Antonius da den irgendwie den blutbefleckten Mantel Cäsars hochgehalten haben soll oder so, das weiß man nicht so genau. Mhm. Und Shakespeare erfindet das eben neu in seinem Theaterstück und macht da eben so eine vorbildliche Rede, die ganz, ganz interessant ist, weil sie sehr viele rhetorische Mittel enthält und auch genauso losgeht. Das wird also erstmal diese Captatio Benevolentiae gemacht, diese Begrüßungsformel, wo er eben die Römer auch so ein bisschen so als seine Freunde, also Freunde, Römer, Landsleute, also die Leute auch für sich einnehmen will, also Friends, Romans, Countrymen. Und dann geht er auch auf sich ein und dann gibt's halt immer dieses Wiederkehrende, dass er sagt, dass Brutus ein ehrenwerter Bürger ist, was dann aber immer weniger passt. Das wird dann immer ironischer zum Schluss. Ne? Das ist halt da das Hauptmittel. Aber auf die Mitte wollte ich noch kommen. Ich wollte noch was zum Aufbau sagen.
Friends, Romans, Countrymen, lend me your ears.
Genau.
So ja. Ist der offizielle.
Leit mir eure Ohren, genau. Und dann sagt er ja auch, worum es geht. Das ist dann das nächste, was man bringen sollte. Da geht's jetzt los. Also nach der Begrüßung haben wir wieder drei Teile. Da haben wir wieder diese Dreiteiligkeit. Also man sagt, worum es geht zunächst.
Ja.
Dann kommt die Argumentation. Und dann kommt ein Schluss. Und am Schluss, das ist ganz, ganz wichtig, da muss immer etwas kommen, was in Erinnerung bleibt. Also heute würde man sagen, irgendwas, was twitterbar ist. das ist ganz, ganz wichtig. Wenn am Ende irgendwie sowas Allgemeines kommt, wie kürzlich da, das habe ich ja in meinem Vortrag auf dem Kongress gebracht, das Ende der Rede von Westerwelle, sowas völlig Allgemeines, dann verpufft alles. Da ist dann nichts mehr da. Das ist ganz falsch. Also am Ende muss irgendwas kommen, was bleibt. Hm? Wir haben ja da noch die
Ein Kongressvortrag, sollten wir kurz erwähnen, ging um?
Da ging es um Nebelsprech, also der Nebel in der Sprache der Politik.
Mhm.
Also wie man mit Sprache Nebel
erzeugt. Ja, ist ja gerade
passiv.
Das ist ein heißes Thema für 2011 gewesen.
Genau, das ist jetzt sehr aktuell. Und und da kommt eben Nebel in der Rede von Westerwelle, weil er am Ende nichts mehr sagt. Da kommen nur noch allgemeine Plätze. Und das ist schlecht. Also am Ende muss irgendwie was bleiben, was in Erinnerung bleibt. Also irgend so ein letzter Paukenschlag oder so, oder so ein Satz. Bei der Kennedy-Rede, die wir uns ja vielleicht nachher noch ein bisschen näher anschauen, ist es ja so, dass er am Ende dann nochmal sagt, ich bin ein Berliner. Das sagt er schon am Anfang, damit geht's los und am Ende dann nochmal und das bleibt dann eben tatsächlich in Erinnerung. Also solch eine Kreisstruktur ist auch sehr häufig.
Ja.
Auf jeden Fall am Ende was wirklich in Erinnerung bleibt, also am besten was Twitterbares.
Ich twitter das gleich mal, dass ich ein Berliner bin.
Ja.
Das ist wahrscheinlich schon durch.
Naja, aber wie gesagt, das ist eben das, was im Gedächtnis bleibt, was zum Schluss kommt. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man da eben auch nochmal alles zusammennimmt und noch was Schönes sagt, was dann auch gleich zitiert wird.
Mhm.
Ist ja dann auch für die Zeitung wichtig, die kann das gleich zitieren.
Okay. Also so. Gedanken finden, klar, Stichworte sammeln, etc. Dann Gedanken ordnen.
Genau.
Einfach einerseits klar machen, worüber man eigentlich reden will, also das sollte man quasi auch an den Anfang stellen und auch explizit benennen. Also man sollte sagen, ich möchte heute reden über lalala. Meine Aufgabe hier ist das und das. Also man nennt quasi das Thema.
Ja.
Kurz, knackig.
Mhm.
Oder lohnt es sich dann auch weiter auszuholen? Ja, nur damit das, klar ist, so, das dass ist die Erwartungshaltung die einfach klar ist. Okay. Und dann geht man in die Argumente und die Argumente bringt man am besten so vor, dass die Leute einem nicht einschlafen. Das heißt, mit irgendwas, was schon mal einleuchtend ist, als stark genau. wahrgenommen wird. Danach schiebt man die ganzen Peinlichkeiten nach, die fallen dann nicht so auf und am Ende kommt der Tweet.
Nee, am Ende kommt das starke Argument.
Ja.
Und dann kommt zum Schluss vielleicht das starke Argument nochmal als Tweet.
Ja, okay, gut.
Das Argument selber ist vielleicht komplexer und man kann das nicht so gut filtern.
Okay, klar, verstehe schon. So, und dann eben als Abschluss der Argumentation oder eben dann im Nachgang, da geht es ja nur jetzt darum, noch in Erinnerung zu bleiben oder ist zum Beispiel eine Zusammenfassung der Argumente, wäre das schon mal noch ein guter Schluss oder ergibt sich das einfach durch die Reihung? Also es ist
eine Zusammenfassung weiß ich nicht. Also es sollte irgendwas wirklich, sollte irgendwie noch so eine Art Knaller sein. Also die Zusammenfassung kann dann schnell sehr langweilig werden. Also es sollte wirklich kurz und bündig sein. Es geht nicht nur um die Erinnerung. Es geht ja auch darum, dass man irgendwie anzeigen will, jetzt bin ich am Ende. Und man will Applaus, also als Redner. Und wenn dann irgendwas Komisches am Ende ist, dann kriegt man halt, sieht man auch sehr schön bei der Westerwelle-Rede, dann gibt's halt nur gelangweilten Applaus. Wenn aber am Ende irgendwie noch so ein Knaller kommt, dann sind die Leute begeistert und klatschen mehr. Das will man ja als Redner auch.
Was ist ein Knaller? Ich bin ein Berliner Wahlknaller.
Ja, zum Beispiel, ja. Da gibt's viele andere.
Ist die Rede jetzt so besonders, diese von Kennedy?
Ja, ich glaube, die ist besonders, weil sie sehr viele, weil sie mustergültig ist. Das passt genau in sozusagen ins Lehrbuch. Da wird die auch immer benutzt, um zu zeigen, hier, ne, da, so macht man's.
Kann man das mal festmachen an irgendwas? Also
naja, man kann es an vielen Dingen festmachen.
Meinst du also, nach dem, was du jetzt gesagt hast, müsste er jetzt eigentlich seine Rede, ich kann sie nicht so auswendig wiedergeben, müsste er sie ja quasi erstmal mit diesem Ich will reden über...
Ja, sagt er ja. Naja, er fängt mit dem Grund, also erst kommt diese Captatio Benevolentiae, wo er sich halt hier, wo er praktisch die Leute besucht, begrüßt. Aber er sagt nicht, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Kanzler.
Honoration.
Sondern er bringt das in so einen Text rein, wo man irgendwie.
Was sagt er denn? Sag mal.
Ja, hast du es nicht zum Abspielen da am Anfang? Also ich kann es auch sagen.
Ja, sag mal.
Also er sagt, I'm proud to come to the city. Also ich bin stolz darauf, in diese Stadt als Gast ihres, distinguished Mayor. Ne?
Ja, ja. Ne? Wie man das sagt.
Zu kommen und dann gleich, dass er den Kampf, ne, den Kampfgeist Westberlins repräsentiert. Also wird ihm auch noch ein Kompliment gemacht. Dann der distinguished Chancellor, der Deutschland eben auf Demokratie, Freiheit und Fortschritt ausgerichtet hat. Auch diese Dreiergruppe Demokratie, Freiheit und Fortschritt ist natürlich was, worauf wir noch kommen werden bei der Versprachlichung. Und dann zum Schluss eben General Clay, der dann auch nochmal charakterisiert wird, dass er eben in der Krise geholfen hat und dann sogar noch diese implizite Drohung, er kommt wieder, wenn es nötig ist. So, das ist die Captatio Benevolentiae, die gehört gar nicht zur Rede dazu, sondern die soll erstmal so eine allgemeine Begrüßung machen und eben die Hörer für sich einnehmen. Klar, wenn man, the fighting spirit of West Berlin, da freuen sich natürlich die Berliner und klatschen ja auch entsprechend. Sieht man auch sehr schön, er spricht sehr langsam, er unterbricht auch immer, das hängt auch damit zusammen, dass das gedolmetscht wird und so, das sind natürlich auch sehr widrige Umstände da. Und auch sehr, er spricht auch sehr laut, das ist eben noch so dieser alte Stil, so würde man das heute vielleicht nicht mehr machen. Ja, und dann geht's eigentlich los. Und dann kommt der Leitgedanke, der am Anfang steht und am Ende, nämlich der mit der römische Gedanke, Civis Romanus sum, ich bin ein römischer Bürger, eben übertragen auf die heutige Zeit, wo man eben als freier Mensch sagt, ich bin ein Berliner, weil Berlin eben das Symbol der Freiheit ist. Also das ist halt der Punkt. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt und der Endpunkt seiner Rede. Das gibt also so eine Kreisstruktur. Danach macht er noch diesen Witz, den man gerne am Anfang macht. Er sagt, I appreciate my interpreter translating my German. Also er freut sich, dass sein Übersetzer auch sein Deutsch übersetzt. Weil ich bin ein Berliner, das klingt ja nicht so verständlich. Ja. Und dann steigt er wirklich ins Thema ein und sagt das Thema. Und er sagt, there are many people in the world who really don't understand or say they don't. What is the great issue between the free world and the communist world? Also was ist der Unterschied zwischen der freien Welt und der kommunistischen Welt? Und dann kommen diese Unterschiede. Er demonstriert dann auch sehr schön das Scheitern des Kommunismus.
Jetzt müsste ja nach deiner Logik erstmal ein starkes Argument kommen.
Ja, das ist ein starkes Argument. Ne? Also er setzt sich mit den Gegnern auseinander, eigentlich zunächst mit den Argumenten der Gegner, und sagt, da gibt es also Leute, die sagen, dass der Kommunismus schlecht sei oder eben ein böses System, aber man kann wirtschaftlichen Fortschritt machen. Und das hält er dagegen, eigentlich kein wirkliches Argument, sondern er sagt dann einfach sogar noch auf Deutsch, lass sie nach Berlin kommen, let them come to Berlin. Also auf Deutsch und Englisch. Mhm. Also er setzt sich gleich mit diesem Argument auseinander, dass der Kommunismus die Zukunft sei oder dass der Kommunismus böse sei, diese Anschauung. Und dann sagt er, guckt euch das doch in Berlin an. Das ist praktisch, das ist gar kein richtiges Argument. Ja, dann geht es um die...
Aber das ist jetzt schon die starke Komponente, die natürlich dann bei den Leuten gut resoniert.
Ja klar, das kommt sehr gut an, das ist ja ganz auf die Wirkung ausgerichtet. Dann kommen die Schwierigkeiten der Freiheit und der Demokratie und dann das Argument, dass eben der Kommunismus dafür sorgt, dass hier Menschen getrennt werden durch die innerdeutsche Grenze und so. Das ist dann vielleicht nicht ganz so ein starkes Argument. Und dann zum Schluss verallgemeinert er eben und bringt eben dieses Argument, dass hier eine Insel der Freiheit verteidigt wird, dass aber die Freiheit immer nur dann da ist, wenn alle frei sind. Und das führt dann wieder zu dem Schlusspunkt. No? All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. Also alle freien Menschen sind Bürger von Berlin und daher als freier Mensch sage ich, oder I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Und damit haben wir das Ganze dann. Mhm. Also da schließt sich dann der Kreis.
Eine Rede, die ja noch bis heute in dieser Stadt resoniert. Ne?
Genau, genau. Also ja. Ja, es gab ja auch wenig Vergleichbares in dieser Stadt. Ne?
Ja, es gab ja Ernst Reuter
hat
ja auch noch ganz gut gepunktet.
Genau. Auch mit so einem Gedanken, den man twittern konnte, ne? Völker der Welt schaut auf diese Stadt. Ne? Und das ist ja genau der Satz, der dann hängen geblieben ist bis heute.
Ja.
Dann, ich bin ein Berliner. Ja, dann haben wir die Obama-Rede, wobei ich von der Obama-Rede jetzt keinen Satz habe, der im Gedächtnis geblieben ist. Naja, yes, we can, hat er immer gesagt.
Ja, wobei das. Ja, man, ist das wichtig, dass man so ein, wenn man jetzt mal auch über eine Rede hinausgeht, so ein Brand da quasi sich auch schafft? Ich meine, es hat ja dann auch die Gefahr, dass man wiederholt oder langweilig gilt.
Ja. Na, es sollte wenigstens irgendwas dabei sein, was so ein bisschen im Gedächtnis bleibt. Das muss ja nicht Jahrzehnte im Gedächtnis bleiben, wie ich bin ein Berliner oder schaut auf diese Stadt. Aber irgendwie ein Satz, der bleibt.
Aber ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Obama auf keinen Fall Präsident geworden wäre, hätte er nicht diese herausragende sprachliche Begabung, weil er ist ein guter Redner, ja. Ich meine, unabhängig davon, was man jetzt von ihm selber denkt. Also was mir persönlich jetzt von ihm am meisten in Erinnerung geblieben ist, außer dass ich grundsätzlich finde, dass er einfach einen schönen, wie soll ich sagen, so ein Pace hat, also so seine Geschwindigkeit, die er so an den Tag legt, finde ich optimal. Also das ist jetzt ein subjektives Empfinden. Ich kann das nicht so auseinandernehmen, wie du das jetzt gemacht hast. Aber ich denke, seine allererste Rede im Hinblick auf eine mögliche kommende Präsidentschaft. Weißt du, was ich meine? Wo er auch noch zusätzlich mit Symbolik gearbeitet hat. Das war wo er quasi verkündet hat, dass er überhaupt in ein Präsidentschaftsrennen hineingeht. Ja? Also wo er sich quasi als Kandidat vorgestellt hat. Wo sein Gegner irgendwie salopp bei Letterman dann auf dem Sofa regelnd dann gesagt, ja, übrigens, ich werde jetzt ja auch irgendwie geht es auch in diesen Präsidentschaftswahlkampf. Das war so, wie McCain das gemacht hat. Und Obama ist ja dann, hat sich, jetzt muss ich mal überlegen, was das war. War das irgendwie so eine Freiheitsglocke, also irgendein Ort oder irgendein Ort der Verkündigung von irgendwas, Verfassung, ich krieg's gerade nicht zusammen, in Chicago, und hat sich halt also erstmal an einen symbolträchtigen Platz gestellt und dann quasi in dem Kontext dann auch gleich mitschwingen lassen, so, hier, ich mein's ernst und ich bin irgendwie der Tradition verbunden und es ist schon fast eine Pflicht. Ja, ich spüre schon fast die Pflicht, hier als Präsident zu kandidieren. Wer wäre ich, wenn ich das nicht tun würde? Das hat er jetzt so nicht gesagt. Ich weiß nicht, was er da gesagt hat, aber so kam es halt auf jeden Fall rüber.
Ja. Ja, genau. Also das ist, das kann er wirklich gut. Und da sind dann sicherlich auch, das sind jetzt nicht so diese Sachen, wo man sich dran erinnert, obwohl es auch bei ihm immer diese Catchphrases gibt. Also
ich meine, dieses Yes We Can, das war ja das. Yes, ne? Das hat er in seiner ersten Rede nicht gehabt, aber als er das dann gebracht hat, was ja auch schnell dann diese quasi zum Meme wurde, nicht dann auch von Musikern aufgegriffen wurde und resampled wurde. Was ist das denn? Ich meine, da hat er ja quasi schon fast so ein Gospel irgendwie draus gemacht, dass er immer sagt, Leute zweifeln an, dass wir das schaffen können, so, aber ne, wir können das.
Ja,
so, ne? Und das dann immer wieder, also diese Repetition.
Ja, und Change. Change war der andere Schlüssel.
Oh ja, Change, we can believe in.
Genau.
Großes Kino.
Ja.
Okay, ich lenke vielleicht so ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier noch so in unserer Gedankenordnung.
Wir
noch
kommen
drin
jetzt
sind.
Eigentlich zur Versprachlichung. Wir haben ja jetzt auch schon verschiedene Punkte angesprochen.
Ja. Ja, wie würdest du das zusammenfassen? Oder wie würdest du das? Also was macht diese Versprachlichung
auf? Ja, da gibt es halt verschiedene Mittel, die angewendet werden. Mhm. Und das hängt eben davon ab, was man sagen will, wie man wie man sich selber auch darstellen will, das hat natürlich auch, ist natürlich auch wichtig. Also wir hatten das ja auch immer, wenn so, also wenn zum Beispiel Zirke spricht, gut, das ist kein besonders guter Redner, aber bei Zirke ist es halt immer so, dass er versucht,
also der BKA-Chef,
irgendwelche Dinge abzumildern, also nach dem Motto, es ist alles gar nicht so schlimm. Und das merkt man, also immer wenn er redet, gibt's so Untertreibungen, Litotes nennt man das auf Griechisch, oder auch Euphemismen, also dass etwas gut dargestellt wird, was vielleicht gar nicht so gut ist. Ne? Also bis hin zu solchen Aussagen wie ja die Vorratsdatenspeicherung. Vorrat ist ja eigentlich was Positives. Und es gibt halt andere, die sich immer anders darstellen wollen. Also bei Ursula von der Leyen, das ist auch ein immer wiederkehrendes Muster bei ihr. Sie inszeniert sich halt immer gerne als Powerfrau. Das heißt, es wird immer sehr viel übertrieben, also Hyperbeln, Übertreibungen sind ganz typisch für sie. Also wenn sie dann sagt, wenn sie von dem Millionenengeschäft spricht, was im Internet gemacht wird und so.
Ja.
Also solche Übertreibungen kommen halt.
Dick auftragen.
Ja. Also es hängt so ein bisschen vom Thema und es hängt natürlich auch vom Thema ab. Was man manchmal passt mit den Übertreibungen halt nicht. Und manchmal passt es halt ganz gut. Also jetzt, was war das? Wenn der Bundespräsident da sich verteidigt, dann immer von Privattest spricht, privateste Dinge. Da fragt man sich, wieso ist das immer so mit dem Superlativ? Privateste Dinge werden
jetzt noch privater als privat.
Ne? Ja, genau. Ne? Also das ist dann auch ungeschickt an der Stelle, ne? Weil es dann nicht mehr geglaubt wird. Wenn er private Dinge gesagt hätte.
Also mit Übertreibungen kann man es schnell übertreiben.
Genau. Also wenn zum Beispiel Gutenberg sagt, mühevollste Kleinarbeit. Ja, mühevollste Kleinarbeit. Da wäre aber noch mehr Mühe möglich gewesen. Also das wird dann schnell zur Karikatur. Also da sollte man immer aufpassen. Also gerade das Mittel der Hyperbel so wenig wie möglich einsetzen. Gut, wie gesagt, es hängt davon ab. Also Nationalsozialismus, da war immer alles ganz hypermolisch, also alles wildfanatisch und so und riesengroß und tausendjährig, totaler Krieg und so. Das ist aber nicht zeitgemäß und das wirkt manchmal lächerlich.
Besonders im Rückblick.
Ja.
Ja gut, aber ich meine, wenn ich jetzt, ich plane jetzt eine, was weiß ich, ja, bin jetzt noch nicht so häufig zu Keynote-Speeches eingeladen worden, so, das wäre jetzt mal hier ein schönes Template, ne? Genau, ich weiß dann so in etwa, worüber ich reden will und hat mir dann so quasi so eine sprachliche, inhaltliche Ausgangslage geschaffen, also meine Argumente sortiert und da irgendwie Dramatik reingebracht und die Argumente so angeordnet, dass sie halt auch ordentlich knallen, so, und haben wir dann auch schon so für den Abgang irgendwie schon meinen Tweet-Template bereitgelegt, dann was dann ja alle retweeten Miete. Dürfen.
Kann eigentlich nicht mehr viel passieren.
Ja, aber dann muss ich das aber in Worte fassen. So, jetzt hast du ja gesagt, okay, bestimmte Dinge sollte man vielleicht sogar die Finger von halten. So, gut, kommt immer drauf an, was man halt beabsichtigt.
Genau.
Ein Euphemismus kann ja dann, wenn ich sozusagen das Schlimme vorhabe, dann auch hilfreich sein.
Genau, ja. Ja.
Aber was funktioniert denn? Das klingt aber jetzt so ein bisschen so wie die Vorlage für kommende Diktatoren. Man kann ja auch das Gute im Schilde führen, wenn man jetzt irgendwie eine Rede hält. So, wie versprachliche ich denn jetzt? Ich würde es halt einfach intuitiv machen. Aber,
ja, mach's intuitiv, aber es gibt natürlich schon ein paar Sachen, die du beachten solltest. Also zum Beispiel wäre es ganz gut, vor allen Dingen, wenn du was Abstraktes zum Ausdruck bringen willst, bei Keynotes geht es ja auch oft um abstrakte Dinge. Wenn du eine griffige
Metapher... Die Zukunft des Radios.
Ja, wenn du eine eingängige Metapher hast, also irgendein Bild, was gut passt. Also wenn es zum Beispiel, also als Beispiel mal die Sache mit der Transparenz, also viele reden über Transparenz, aber das ist ja so ein abstrakter Begriff. Und da ist es doch ganz schön, wenn man zum Beispiel sagt, das gläserne Abgeordnetenhaus. Das ist eine Metapher, aber eine, die man sofort begreift.
Ja.
Kann man noch eine Gegenüberstellung machen? Nicht der gläserne Bürger, sondern das gläserne Abgeordnetenhaus wollen wir.
Der maschinenlesbare Staat.
Genau, das hatten wir auch schon. Das ist ja, daher kommt ja dieser Gedanke auch mit dem gläsernen Abgeordnetenhaus. Das kommt natürlich genau von der Debatte über die Volkszählung und dem maschinenlesbaren Personalausweis. Anfang der 80er, als man gesagt hat, wir wollen keinen maschinenlesbaren Personalausweis, wir wollen einen maschinenlesbaren Staat. Heute passt das nicht mehr. Also
findest du? Na, ich finde, die Zeit ist ja gerade gekommen. Ne?
Ja, aber wenn man in Nerdkreisen sagt, der maschinenlesbare Staat, dann mag das noch gehen, weil man sich vielleicht noch dunkel an die Debatte erinnert. Aber sonst ist maschinenlesbar nicht mehr so ein gängiger Begriff. Also da ist es, glaube ich, besser.
Aber gerade heute, erfüllt sich doch dieser Begriff überhaupt erst.
Ja, der erfüllt sich heute erst, aber man sagt nicht mehr maschinenlesbar.
Sondern?
Ich weiß es nicht. Man spricht von biometrischen Ausweisdokumenten und so. Das ist ja noch eine Stufe weiter. Aber der biometrische Staat ist jetzt nicht so passend.
Naja, gut.
Ja, der gläserne Bürger, das ist noch ein...
Auf jeden Fall Metaphern finden ist immer eine schöne Sache.
Wie gesagt, der gläserne Staat, das ist dann vielleicht auch ganz gut. Also solche Metaphern.
Aber wie kann man das üben? Also wie sind wir jetzt nicht an so einem Punkt angekommen, wo sich jetzt wirklich die Spreu vom Weizen trennt und es ist eigentlich wirklich die geistige Fähigkeit sich des Redners einfach zeigt und wenn man da nicht auf gute Ideen kommt, dann hilft einem auch die beste Anleitung nicht? Oder hat die Rhetorik da quasi auch Hilfsmittel, mit denen man sich diesen Metaphern nähern kann oder andere Elemente da noch einbringen kann? Oder ist an der Stelle nicht einfach
Schluss? Naja, gut, also Metaphern sind ja meistens auch sind ja auch zu Gruppen zusammenfassbar. Da kann man ja gucken, was passt jetzt in mein Thema? Ist das ein Thema, wo ich irgendwas Geografisches bringen kann? Wo ich irgendwas vielleicht ein Bild bringen kann, was vielleicht mit dem Krieg zusammenhängt. Passt natürlich nicht immer. Ne? Da muss man eben sehen, was man macht. Und man sollte wirklich das Richtige machen. Also keine Kriegsmetapher, wenn es nicht passt.
Ja. Aber grundsätzlich gilt eigentlich die Ansage, hast du einen schwer darstellbaren Sachverhalt? Hast du etwas, was besonders abstrakt ist oder sagen wir mal von der Komplexität der dahinterliegenden Argumente einfach schwer zu summieren ist, dann sollte man sich auf die Suche machen nach einem Bild. Genau. Sollte man versuchen, dieses Konstrukt, was man im Kopf hat, quasi mit Aquarellfarben sich auszumalen und dann mal zu gucken, wo es da Ähnlichkeiten gibt, die andere Leute nachvollziehen können.
Genau.
Das sagst du.
Also ich habe hier so einen Text zum Beispiel, da geht es um neuronale Netze und das Gehirn. War in der Zeit schon ein bisschen älter. Und da wird eben auch sehr viel mit Metaphern gearbeitet, weil man das halt schlecht darstellen kann. Gerade in so einem schriftlichen Text, wo man nichts hat, da heißt es dann gleich auf der Anfang, auf der Recherche nach dem, was Leib und Geist im Innersten zusammenhält, ist die Wissenschaft nicht zu den letzten, sondern zu den kleinsten Dingen vorgestoßen. Ja, das setzt sich dann fort, dieses Vorstoßen, kommt nochmal Bastion und Kreuzzug, das ist dann so ein bisschen so
kämpferisch,
aber auch dann Leib und Geist im Innersten zusammenhält, das ist dann so ein, angelehnt an Goethe, Zitat, das mit der Recherche ist auch etwas seltsam, vielleicht auch angelehnt an irgendein Zitat. Und dann geht's halt weiter. Ihre jüngste Bastion, da haben wir wieder diese Kriegsmetapher, sind die neuronalen Netze des Gehirns. Die letzten weißen Flecken in der langen Kolonialgeschichte der physiologischen Landnahme. Oh, da haben wir Geografie, weiße Flecken, Landnahme, Kolonialgeschichte.
Oh. Ja.
Also das passt dann zusammen. Und dann geht's weiter. Nun wird von den seelischen Provinzen gesprochen. Dass die Beschriftung des Hirns als eine Art Globus steht da. Bleibt weiter in dem.
Ja.
Und dann kommt sogar ganz am Ende die Geografie der Seele und dann kommt noch das Wort ansiedeln. Ja, und dann sieht man, es kommt also genau diese.
Verstehe, also
das
Bild, man auch,
es wird nicht nur eine Metapher genommen, sondern das Ganze.
Sondern man nimmt sich, man wählt sich sozusagen eine Kategorie von Metaphern, was natürlich dann auch einerseits den Vorteil hat, dass die Leute in dieser Gedankenwelt dann schon eingenordet sind.
Genau.
Und dass man aber auch selber quasi so ein Fundus sich eröffnet, aus dem man sich dann vielleicht auch einfacher bedienen kann, was einfach auch den Zusammenbau besser macht.
Ja, genau.
Sofern man von vornherein schon mal einen Kontext gewählt hat, der angemessen ist, sonst rasselt man mit jedem weiteren Beispiel dann noch tiefer.
Genau, wenn es völlig falsch ist, ist es natürlich schlecht.
Ja.
Oh, wenn man sich da... Oh,
ja, da Hitler-Vergleich, ne?
Ja,
ganz dumm. God wins law. Ja. Das ist... verstehe. Was ist mit Humor? Ich meine, ich habe gemerkt, dass einfach Humor, abgesehen davon, dass man, wie du ja schon gesagt hast, so mit einem Witz erstmal alle so ein bisschen auflockert, ne? Alle sitzen da steif, wissen nicht so richtig, was Sache ist, wenn man erstmal reinkommt und ordentlich einen guten Spruch auf den Tisch legt. Ich meine, gut, Witz machen ist jetzt auch nicht jedermanns Sache, ne? Gibt Leute, denen liegt es irgendwie so auf der Zunge, aber zumindest überhaupt mal durchscheinen zu lassen, dass man vielleicht sich oder die Situation auch nicht zu ernst nimmt. Aber was ich auch immer finde, ist, auf keinen Fall auch so lächerlich machen, dass man das Gefühl hat, man nimmt die Situation nicht ernst.
Ja.
Ja, es ist auch so eine schwer zu findende, schwer zu findende Abgleich, wie weit man jetzt gehen kann.
Ja.
Aber trotzdem, Humor macht's einfach.
Ja, ja, das stimmt. Also es gibt noch ein Mittel, was so ein bisschen mit der Metapher zusammenhängt und was auch den Humor bringt, das ist halt die Ironie. Dass man etwas meint, aber anders sagt, aber der Hörer versteht, dass es anders gemeint ist. Das ist sehr wirkungsvoll. Weil der Hörer dann eben auch mitdenken muss und dann auch so einen Aha-Effekt hat, weil er was merkt. Und ja.
Wie viele Leute verstehen denn Ironie?
Oh, das geht gut. Also wenn die Ironie entsprechend ist. Also siehe wieder Marc Antonius mit dem Marcus Antonius mit dem Brutus, der ein ehrenhafter Mann ist. Ja, beim ersten Mal weiß man nicht so genau, wie meint das denn? Vielleicht meint das ja so. Aber indem er das immer wiederholt, steigert sich das und am Ende glaubt niemand mehr, dass Brutus ein ehrenhafter Mann ist. Und in Shakespeare's Theaterstück gehen die ja dann auch auf die Cäsar-Mörder los. Übrigens ja auch in der Wirklichkeit, also in der Geschichte. So viel ist verbirgt, dass die Rede zumindest so gut war, dass er das Volk gegen die Cäsar-Mörder aufstacheln konnte, die ja eigentlich als Retter der Republik gefeiert werden wollten. Das ist dann schief gegangen. Und wie er das gemacht hat, weiß man nicht. Also bei Shakespeare ist es dann genau diese Ironie, dass er immer als ehrenhaft dargestellt wird, aber oh, wenn dann das blutige Toga hochgehalten wird und so, dann verschwindet die Ehrenhaftigkeit. Und dann ist es plötzlich nicht mehr gemeint, obwohl es immer noch gesagt wird. Oder ein anderes Beispiel, ich habe zum Beispiel in meinem Vortrag an der Stelle, wo ich dieses Beispiel gebracht habe, dass ein Politiker, der nicht näher genannt wurde, sich mit Maschmeyer trifft. Ich habe dann gesagt, na, das tun ja viele Politiker. Und außerdem würde ich die Identität nicht offenlegen aus Respekt vor dem Amt. Da wurde sofort gelacht. Also irgendwie...
Zu Recht. Ja, also auch weggelegt.
Ich habe nichts, wirklich nichts gesagt an der Stelle. Aber also wenn du sagst, wie viel verstehen, das haben irgendwie alle verstanden an der Stelle. Ne?
Also Ironie ganz oben auf der Liste.
Ja, naja gut, wenn man es übertreibt und nur noch Ironie bringt, ist es irgendwann.
Aber muss man, kann man auf jeden Fall machen.
Ja.
Wenn man Humor hat.
Ja, und
wenn man humorlos ist.
Na, dann wird schwierig. Humorlos. Humorlose Leute sollten besser schweigen. In generell, finde ich. Nein, ich meine, das ist doch klar. Ja? Also ich kann mich erinnern aus meiner Zeit, als ich hier in Berlin an der Uni war, da gab es einen Kollegen, der der galt irgendwie als Intrigant und dann wollte man mit dem eigentlich nicht viel zu tun haben, wollte ich eigentlich auch nicht. Aber ich bin das eine oder andere Mal mit ihm essen gegangen und dann sagte die Sekretärin der Maus in der Abteilung, warum ich denn mit dem schon wieder essen ginge. Und dann habe ich gesagt, ja gut, der mag ja charakterlich seltsam sein, also vielleicht so eine Art Soziopath, aber er ist sehr geistreich und ich will mich ja nicht langweilen beim Essen. Das ist doch ganz nett. Und das hat sie dann eingesehen. Also ich denke, das ist wichtig, dass die Menschen geistreich sind. Natürlich sollten sie auch charakterlich gut sein, klar. Ja. Aber
wenn man intrigant ist, dann wenigstens mit Humor.
Ja, genau.
Okay.
Na, sonst hat es gar keinen Zweck mehr.
Ja.
Also ich denke, das ist ganz wichtig. Also wenn man gute Reden halten will, sollte auch immer etwas Humor dabei sein. Also man muss es nicht übertreiben, hängt ja auch vom Thema ab. Also eine Totenrede jetzt mit Witzen wäre vielleicht nicht immer so gut, aber man sollte eben auch in schwierigen Situationen auch mal was, also dezenten Humor zeigen.
Was man ja auch immer wieder von schlechten Rednern dann so sagt, oder wenn man eine schlechte Rede, also ein Merkmal von, was ich so wahrnehme, ist, dass man dann auch sagt, das war aber jetzt monoton gesprochen.
Genau.
Nicht selten meint man damit ja auch tatsächlich die Tonlage, in dem das Ganze wiedergegeben wird. Also dass man den Vortrag dann doch in einem sehr fast ohne Melodie vorträgt. Genau. Und das könnte man ja sich vielleicht auch mal anschauen. Und
ja, genau. Ja.
Wie wichtig ist Melodie? Also muss man, ja, doch, sollte man schon singen.
Deshalb sagte ich ja schon vorhin, also man muss halt dieses mit den Atemübungen hinbekommen, mal so richtig in einem Schwung einen Satz sagt, auch mit einer gewissen Melodie, ganz klar. Also es geht nicht einfach, dass man das monoton abliest.
Hilft es, in Chor zu gehen oder so?
Ja, hilft vielleicht auch. Hilft vielleicht auch.
Gesangsunterricht?
Ja, Gesangsunterricht könnte helfen. Man kann auch Stimmunterricht machen, sonst was alles. Also da gibt's schon Möglichkeiten. Also wichtig ist halt, dass man so einen Spannungsbogen hat und der muss auch in der Intonation drin sein. Deshalb ganz schlecht ist es, sich zu Hause hinzusetzen, einen Text auszuarbeiten, schriftlich, eventuell mit Schachtelsätzen und so, die man nie vortragen kann, und das dann abzulesen. Das geht nicht gut.
Das Schreiben scheint mir auch deshalb ein Problem zu sein, weil also es ist ja auch sehr verbreitet. Holgi hat das Thema auch mal eingebracht, so dieses das Schreiben fürs Lesen und das Schreiben fürs Reden ist was anderes. Also die Sätze, die man auf Papier band, die ja einfach auch anders aufgenommen werden, nämlich eben mit dem Auge und nicht mit dem Ohr, haben einen anderen Charakter, nicht? Da sieht man das Komma, da hat man den Gedankenstrich, da sind so diese Elemente mit drin. Und das Ganze schafft dann auch so die Basis eben für längere, komplexere Sätze. Genau. Aber das Ohr scheint da nicht in demselben Maße belastbar zu sein.
Genau, das ist ganz klar. Und da gibt's auch Fehler, die Leute machen. Also wenn sie fürs Sprechen schreiben, auch übrigens gerade auch bei Journalisten, im Radio hört man das manchmal, dass sie dann Inversionskonstruktionen verwenden, statt der leichter zu verstehenden Konstruktionen mit einer Konjunktion.
Was meinst du damit?
Also als Beispiel, ich kann ja im Deutschen sagen, so ein schönes Beispiel, wenn...
Also was ist eine Inversion?
Ja. Also ich kann sagen, wenn es regnet, ist die Straße nass. Ich kann aber auch sagen, regnet es, ist die Straße nass. Inversion ist, regnet es, ist die Straße nass. Mhm. Und das lässt sich sehr viel schlechter verstehen, als wenn ich das Wenn benutze.
Ja.
Die Inversion ist vor allen Dingen schriftsprachlich sehr verbreitet. Und jetzt gibt es dann Leute, die schreiben so und tragen das dann eben auch mündlich so vor. Und das ist immer, das kann auf die Dauer ermüdend werden, wenn das immer wieder kommt.
Mhm.
Das Gegenteil ist zum Beispiel, dass man, oder eine andere solche Konstruktion, also bei Wenn hat man es, das geht aber das Gleiche auch mit Kausalsätzen. Also statt irgendeines Weil- oder Denn-Satzes, sage ich auch, kann ich das umdrehen und sagen, also statt zu sagen, weil er das schon gesagt hat, sage ich, hat er das doch gesagt. Und das ist auch schlecht, also zu parsen sozusagen, wenn man es hört.
Ja. Hier gibt es ja einen interessanten Bruch, gerade so hier in unseren Audio-Welten, das Hörbuch.
Mhm.
Das ist ja auch sehr populär, weil es einem quasi das Lesen einfacher macht. Ich persönlich habe so ein bisschen meine Schwierigkeiten damit. Ja. Ich meine, ich habe auch schon Schwierigkeiten mit dem Lesen. Also ich bin nicht so ein Buchwurm, so ich muss mich anstrengen, wenn ich ein Buch lange durchhalten will. So, ich weiß nicht, ich habe da einfach ein. Ich weiß gar nicht, was das ausmacht, aber ich habe da irgendwie eine Konzentrationsschwäche. Also das muss mich extrem packen und fesseln und es muss mir auch vorher irgendwie schon klar sein, das will ich jetzt auch in mich aufnehmen, das interessiert mich so sehr. Ja, es gibt so Leute, die können so Bücher einfach so weglesen ja, und wissen dann am Ende so, dass ihnen das gefallen hat oder auch nicht. So,
ja.
So, und das Hörbuch hat dann für mich eben die doppelte Belastung, dass eben ja eigentlich nur das, was da zum Lesen gedacht war, gesprochen wird und von daher für mich irgendwie noch belastender ist.
Ja, das ist teilweise schwierig, das stimmt.
Dann gibt's wiederum das Hörspiel, das ja eigentlich bewusst darauf hin geschrieben wird, um gehört zu werden, hence the name, die dann aber auch in so einem, also jetzt wirklich so ein bisschen meine persönliche Sichtweise an der Stelle, aber vielleicht hast du ja auch einen Kommentar dazu, was dann wiederum so Theater spielt, ja. Finde ich. Ja, also so ein Hörspiel, also mir kommt das immer so vor, als säße ich dann im Theater, weil dann eben so gedunsen gesprochen wird.
Ja, das ist dann so. Auch Schriftlichkeit eigentlich, das ist nicht Mündlichkeit.
Also mir geht es auch im Theater so, dass ich immer das Gefühl habe, sag mal, so redet doch keiner.
Ja.
Was gibt ihr da so für Laute von euch? Was ist das für ein Reden? Das ist doch einfach ineffizient.
Das geht aber meistens nicht anders. Wenn die da so reden würden, wie man wirklich redet, dann versteht man es nicht mehr. Denn da ist eine besondere Kommunikationssituation. Auf der Bühne reden zwei Leute miteinander, aber eigentlich soll der Zuschauer verstehen, was da vor sich geht.
Ja.
Das heißt also, die müssen ganz anders reden, als man normalerweise miteinander redet. Denn wenn Leute normalerweise miteinander reden, dann wissen sie schon den Kontext und kennen sie schon und dann wird nur noch ein Minimum gesagt.
Ja, aber wir reden doch jetzt auch miteinander, damit Leute zuhören.
Ja.
Wir fangen doch jetzt ja auch nicht an, in Theatersprache zu reden.
Stimmt schon, da hast du recht. Also das ist hier, ja, aber hier ist es ja nochmal, wir bauen ja hier nicht irgendeine Situation zwischen uns auf, die wir vermitteln müssen. Ja.
Es ist nicht so orchestriert, es ergibt sich.
Ja, ja.
Ja. Zumindest tun wir so.
Ja.
Mit also, Erfolg.
Ja, ne, es kommt wirklich auch daher, dass die Leute das eben vorher schriftlich planen und dann eben das eigentlich geschriebene Sprache ist.
Na, aber wie du ja schon verraten hast, so ganz ungeplant sind wir nicht. Ich meine, ich versuche mal ungeplant zu sein, aber so zwei, drei Notizen sind schon da. Ne? Jetzt könnte ich zum Beispiel so, aber Maha, muss man denn nicht auch noch am Ende einen Höhepunkt bieten.
Ja gut, das klingt natürlich dann künstlich. Ja.
Gut, dass du das sagst, Tim. Das bringt mich doch gleich zum nächsten Punkt.
Ja, ja, das ist dann einstudiert. Ja. Genau, das gibt's ja auch.
Ja, und dieses einstudiert, dann gibt's nämlich auch noch so diese Kandidaten, hat auch noch einen Freund von mir, ich nenne jetzt mal keinen Namen, ja, die sind irgendwie mehr so Schreiberlinge, so Schreiber und Leserlinge. So. Und wenn die dann gebeten werden, irgendwie einen Vortrag zu halten, dann haben die dann einfach ihr Manuskript und dann können die nicht anders, die müssen es vorlesen. Da gibt es einfach keine Qualität, das zu machen. Und das ist ja auch so ein Übel, was sehr verbreitet ist, ne? Dass Leute einfach da so hinkommen und dann ernsthaft der Meinung sind, wenn sie jetzt da ihren Text vorlesen, im schlimmsten Fall dann auch noch irgendeinen wissenschaftlichen, soziologischen, verkopften Text, ja, und dann wird es einfach super langweilig. Also das ist dann einfach, da möchte ich dann auch, da habe ich dann auch schon ein bisschen so Gewaltfantasien manchmal.
Ja.
Ist übel, oder?
Ja, klar. Ja, ist wirklich ganz übel. Also abgelesene Sachen, das ist wirklich ganz schrecklich.
Oder abgelesene Slides.
Oh ja. Oder noch besser, der Höhepunkt, das ist jetzt vor allen Dingen, will da jetzt auch nicht irgendwelche Personengruppen brandmarken, aber es gibt da solche, die behalten einen Text vor, den sie vor, also ihren gesamten Vortrag, der ist aufgeschrieben, die lesen den nur ab in rasender Geschwindigkeit und zeigen dazu Slides, die auch voll mit Text sind, aber die anderen Texte enthalten, als der vorgelesen wird. Und das versuch mal zu parsen.
Das geht nicht. Das ist Terror.
Ja.
Das ist echt Content-Terror.
Ja, ja, und das muss dann eben, also das muss wirklich abgestimmt sein. Also wer das gut kann, seine Slides auf das gesprochene Wort abzustimmen, ist halt lässig in seinen Vorträgen. Es wirkt zwar auf die Dauer auch dann irgendwann, also ich kann es jetzt nicht mehr sehen.
Ich finde das auch ein bisschen anstrengend.
Weil es sehr, sehr plakativ ist. Aber am Anfang fand ich, als ich den ersten Lessig-Vortrag gehört habe, fand ich das gelungen.
Ja, aber weißt du, was für ein Problem ich damit habe? Dass da fehlt mir dann so ein anderes Element. Da fehlt mir manchmal einfach so die Pause.
Ja.
Da fehlt mir einfach, und vor allem auch die Pause gar nicht so sehr so nach dem Motto, ich meine, man ist ja da, um zu reden. Man soll ja die Zeit auch nutzen. Also von daher ist das ja vollkommen in Ordnung, dass man da eben in dem Fall der Einzige ist, der spricht. Und nur eine Pause, wie sie bei uns einfach dadurch entsteht, dass wir dann auch mal zwischendurch über was nachdenken müssen, oder ich, kann man dann in Vorträgen, finde ich, auch so einbauen, einerseits natürlich, um so ein bisschen Drama zu erzeugen, andererseits aber auch, um einfach den Leuten auch mal die Gelegenheit zu geben, zu verarbeiten. So. Also, dass man auch gar nicht nur so sehr jetzt in der Vermittlung spricht, sondern dass man auch mal Raum schafft, um nachdenken zu können. Ja, vielleicht auch einfach mal so Filmchen, ne? Macht sich manchmal ganz gut, oder ein Bild angucken oder so. Das ist, gut, jetzt kommen wir so ein bisschen über das Rhetorische hinaus und gehen schon mehr so über wie sollte ein Vortrag sein. Ja, aber das ist das, was mir bei so einem Ansatz wie diesen Vorträgen von Lessig einfach fehlt, ne? Weil das einfach auch so ein Argumente-Staccato ist, wo ich dann so am Schluss dann so sitze und denke mir so, okay, jetzt habe ich das Gefühl, ich bin von so einem Rhetorik-Maschinengewehr befeuert worden und da gehe ich dann nicht so richtig mit.
Ja. Ja, es wird.
Das ist mir einfach dann auch schon wieder zu unnatürlich.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber vielleicht bin ich auch einfach nur so ein Naturalist.
Naja, es ist einfach so, dass Lessig es dann zu weit treibt. Also im Grunde ist das schon vom Ansatz her nicht schlecht, dass man halt so Folien hat, auf denen wenig steht und die aber in engem Zusammenhang zu dem stehen, was man sagt, aber es sollte halt nicht zu so einem Staccato werden. Also da wäre weniger dann mehr.
Ist ja auch so ein Stil, der vor ein paar Jahren so aufkam. Dieses nur noch ein einziges Wort auf dem Slide und dieses voll synchronisierte Ding und so. Aber ich habe manchmal ehrlich gesagt das Gefühl, auch da herrscht die Selbstverliebtheit so.
Ja,
dass man es geil findet, wie toll man sich da jetzt so präsentiert und manche gehen dann irgendwie dem auch auf den Leim oder finden es vielleicht auch wirklich mal toll. Ja, aber am Ende leidet die Botschaft.
Naja. Das ist interessant eigentlich. Im Grunde, wenn du jetzt mal Steve Jobs anguckst bei seinen Präsentationen, da ist auch eine enge Interaktion zwischen Slides und seinem Vortrag.
Ja, ja.
Aber möglicherweise ist das geschauspielert, ich weiß es nicht genau. Es wirkt immer so ein bisschen unbeholfen. Aber
was genau wirkt unbeholfen?
Naja, die Interaktion. Dann hat er da seinen Knopf und dann muss er sich umdrehen und so. Ja, das ist nicht wirklich unbeholfen, aber da sind so, es ist halt da nicht so ein Staccato.
Genau.
Das wirkt dann einfach irgendwie so, wie als müsste es so sein.
Genau, ja? Es unterstützt das, was gesagt wurde.
Ja.
Ja, also das, was man sich jetzt, weil es ist ja auch das Problem, wenn man zum Beispiel, manche Sachen kann man gut sagen, aber andere Dinge wiederum bleiben vom Gesagten schlecht hängen, vor allem Zahlen.
Mhm.
Ja, wenn ich jetzt sage, ja, wir haben uns das mal angeschaut und dann war 97% so, ja, und in 3 von 100 Fällen und übrigens gab es 27 Millionen Fälle, wo dann irgendwie nur 432.000 sind. Und dann hast du diesen Satz gehört und dann weißt du schon nicht mehr, wo jetzt noch eine Null mehr oder weniger dran hing, was jetzt eine Million, Billion war. Alles verzerrt sich und ist nicht da. Wenn aber in dem Moment dann quasi hinten diese Essenz, diese Zahlen dann visuell sind, wo wir ja extrem drauf trainiert sind, ja, wenn die dann auch noch richtig angeordnet sind und die Zahlen auch zueinander im Kontext stehen und eine große Zahl auch groß ist, ja, viele Nullen ausgeschrieben sind, man eben dieses Größenverhältnis untereinander auch sofort wahrnehmen kann, dann ist es eben eine Unterstützung. So empfinde ich das zumindest.
Ja, doch, das ist auf jeden Fall richtig. Da passt das dann auch mit den Slides, genau. Die sollten dann wirklich unterstützend wirken. Ja.
Naja, also wir sind ja eigentlich immer noch so ein bisschen hier in unserem Kanon der fünf.
Immer noch bei der
Law of Five.
Genau, wir sind eigentlich immer noch bei der Versprachlichung.
Ja.
Und da hatten wir über Ironie, Metaphern, Euphemismen, Methodis, Hyperbel gesprochen. Dann gibt's aber noch was, was...
Und jetzt demonstrieren wir gerade eine weitere Qualität, dass die Zusammenfassung an der Stelle vielleicht auch hilfreich ist.
Ja.
Die hast du so aber nicht auf der Liste.
Nee, also ich wollte jetzt noch, noch was zur Anordnung sagen. Wir hatten zwar schon das Gedankenordnen auf der Makroebene,
ja,
aber auf der Mikroebene kann man Dinge auch geschickt anordnen. Da ist ja die Frage, ne? Wie ist das da mit der Reihenfolge von einzelnen Wörtern oder Satzteilen? Und da gibt's immer, also zwei Möglichkeiten, dass man Sachen klimatisch anordnet, wie man sagt, also Klimax, das ist eigentlich Leiter auf Griechisch, eine dreistufige Leiter, eine Steigerung, oder Antiklimax, das ist das Gegenteil, dass es dann schwächer wird.
Ja.
Also berühmte Beispiele, ne? Veni, vidi, vici, oder Wiki, lateinisch, ne, sagt Cäsar, ich kam, sah, siegte. Ne, drei Sachen eben, die fangen auch gleich noch mit dem gleichen Buchstaben an. Oder ganz berühmt, das Rumpelstilzchen, ne, der berühmte Spruch, heute backe ich, morgen brauche ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind.
Da sind wir wieder bei der 3.
Das sind wieder, das, ja, genau, sind drei Sachen hintereinander, wobei das letzte auch am längsten ist. Und diese Dreiergruppen sind ganz typisch, gibt's auch einen Namen dafür, schon seit den Griechen. Also das Trikolon, ja, dass man drei Sachen aneinander ordnet und dann möglicherweise eine Steigerung da drin hat oder eine Abschwächung, je nachdem. Steigerung ist gut, wenn man sowieso mehr Hyperbeln hat, und Schwächung ist besser, wenn man etwas, ja, zurücknehmen will, oder Euphemismen oder Litotis verwenden will.
Oder was? Litotis?
Litotis, eine Abschwächung, eine Untertreibung.
Mhm.
Ja, gibt's auch schöne Beispiele. Ich hatte ja schon diese literarischen genannt. Gibt noch eine Rede von Willy Brandt, die wir leider bei YouTube nicht gefunden haben. Aber es gibt den Text. 17. Juni 1973. Da sagt er, die Geschichte sehen, die Realitäten erkennen, die Chancen der Zukunft nicht verspielen. Nur so können wir den Menschen unseres Volkes dienen, hüben und drüben. Nur so können wir bestehen. Ja, wenn man sich das genauer anschaut, ist erst die Dreiergruppe, die Geschichte sehen, die Realitäten erkennen, die Chancen der Zukunft nicht verspielen. Das ist chronologisch angeordnet.
Mhm.
Geschichte, Realität ist jetzt, Zukunft ist danach.
Mhm.
Das ist der erste Teil. Und dann kommt der zweite Teil. Der hat auch wieder eigentlich eine Dreierkonstellation. Da heißt es zuerst, nur so können wir den Menschen unseres Volkes dienen. Dann kommt dieser Einschub, das ist das zweite, hüben und rüben, weil es da ja um die DDR ging, also
ja,
hüben und rüben. Und dann der Schluss, nur so können wir bestehen. Das ist dann das Ganze auf einer höheren Ebene, so einer moralischen, nur so können wir bestehen. Also auch genau auf der Mikroebene eingeteilt. Wir haben also erstmal diesen Durchgang von der Geschichte in die Zukunft, wobei natürlich auch eine Steigerung da drin ist. Zukunft ist natürlich das, was am weitesten geht. Und Ja, wir haben dieses Sehen, Erkennen und dann nicht verspielen, also tatsächlich auch in den Verben noch Steigerung. Und dann einmal das Dienen. Die Menschen unseres Volkes dienen und dann letztlich das Bestehen, auch wieder die Zukunft, ne? Und eben dieser moralische Anspruch, der dahinter steckt.
Mhm. Die ja. Ist jetzt besonders bekannt, die Rede eigentlich?
Nö, aber das ist halt so
ein, jetzt noch nicht.
So ein Beispiel, wo man sehen kann, wie auf der Mikroebene genau überlegt wurde, was zu sagen ist.
Weißt du, ob er die Rede selber geschrieben hat?
Ja, das weiß man nie. Das weiß man nie. Wenn jemand schon Bundeskanzler ist, hat er natürlich Leute, die ihm zuarbeiten.
Gab es denn irgendwie?
Aber
ich weiß nicht, gibt es nicht so Leute, die auch hier kocht der Chef noch selbst mäßig
doch
unterwegs und auch dafür ich bekannt waren?
Also Willy Brandt gehört sicherlich zu denen, die da auch selber Hand angelegt haben. Also selbst wenn er jemanden hatte, der ihm zuarbeitete, ist er da noch drüber gegangen. Also das Reden halten war also dafür war er sehr bekannt. Das heißt, also er muss das auch, also ich denke, er hat selber nochmal ist dann nochmal drüber gegangen.
Wenn man sich so alte Reden, also wenn man sich so altes Bundestagsfernsehen anguckt, also die alten Reden, die so gehäuft auftauchen, weiß gar nicht, gibt es da eigentlich irgendeine zentrale Quelle? Es halt einfach, landet einfach alles so auf YouTube irgendwie, ne?
Ja, das müsste es mal geben. Also der Bundestag müsste daran mal arbeiten. Jetzt wird ja alles registriert, jetzt gibt es ja auch ein Archiv, aber die älteren Sachen müssten wieder zusammengestellt werden.
Ja, das wäre sehr interessant, vor allem natürlich mit so einer Verschlagwortung. Aber davon unabhängig, es beschleicht einen so ein Gefühl, ich sage nicht, das ist so, dass so der sprachliche Umgang auch anders gewesen ist. Ich weiß nicht, ob da noch man das jetzt mit alte Schule bezeichnen kann oder ob das einfach nur so geboren war aus anderen Höflichkeitsrealitäten, die da noch gefahren wurden, andere Protokolle, die da quasi in Kraft waren, die heutzutage nicht mehr so gängig sind. Heißt auch nicht, dass ich jetzt modernerer Redenführung nie habe etwas abgewinnen können. Trotzdem, weiß nicht, wie nimmst du das wahr? Also hat sich da was getan? Ändert sich die Redekultur? Ist es irgendwie schlechter geworden oder ist es irgendwie nur anders?
Ja, naja, also ich glaube schon, dass man da so eine Entwicklung sehen kann. Also ich glaube schon, dass das Reden eine wichtige Technik ist, also auch immer noch, aber dass es da so eine gewisse, tatsächlich so eine gewisse Schule gibt, wo das sehr formell war, wo es auch drauf ankam, dass sich Leute eben auch durchsetzen, dadurch, dass sie gut reden können. Das geht so bis in die 70er Jahre oder 80er Jahre vielleicht auch, dann gibt es so einen Umschwung, dass mehr so, also das merkt man auch ganz deutlich an der Art der Metaphorik, die so kommt. Da gibt es dann mehr so Fußballmetaphern und so. Da geht es irgendwie darum, ist vielleicht so eine Art Richtung Populismus, vielleicht noch kein richtiger Populismus, aber wird halt immer gezeigt, ja, ich bin einer von euch. Oh, das findet ja letztlich den Gipfel jetzt bei Wolf, der sagt, ja, ne, was man so tut als Bundeskanzler, als Bundespräsident, als sei jeder Bundespräsident.
Sie wissen das doch, wie das ist.
Ja, also das ist dieses Leutselige sich gemein machen, ich bin einer von euch sagen, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig geworden. Merkt man auch in anderen Ländern, also bei Berlusconi sehr stark, bei Sarkozy. Also die setzen sehr darauf. Also Berlusconi ist sowieso der König der Fußballmetaphern. Eigentlich alle seine Metaphern kommen irgendwie aus dem Fußball.
Ja.
Bis hin zu seiner Partei, die heißt Forza Italia, Vorwärts Italien. Das ist halt der Nachruf der Fans im Fußballspiel.
Mhm.
Also sozusagen auch ein Gesamtbild. Ja. Und jetzt, glaube ich, ändert es sich wieder, weil auch im Internet was Neues da ist, nämlich dass diese Reden alle verfügbar sind. Da kann man sich eigentlich keinen Zufall mehr überlassen. Also kann man sich nicht mehr dem Zufall überlassen, sondern da muss wirklich alles stimmen. Deshalb glaube ich ja auch, dass jetzt gerade in der Auseinandersetzung da um Christian Wulff, er da einen Fehler gemacht hat, weil er das Internet verkannt hat.
Und auch Herr von und zu und
ja, ja.
Über uns
unter Gutenberg. Ja, sowieso. Also, dass der Internet-Spezialist jetzt geworden ist bei der EU, passt nun gar nicht. Also, der hat das Internet gar nicht verstanden. Das merkt man ja sehr schön bei seiner ersten Pressekonferenz. da ist er ja, fängt er ja an und fängt dann nochmal an.
Kann ich das nochmal machen?
Ja, ja, und dann, genau. Das ist natürlich auch bei YouTube. Ne? Ich meine, das muss man doch wissen, dass das heute nicht mehr geht.
Ja, das ist auch eine schöne Summary für sein ganzes Wirken bisher. Also,
ja.
Kann ich nochmal anfangen?
Ja, genau. Hm. Also das ist jetzt eben anders und jetzt kommt es da sehr viel mehr drauf an, weil eben alles da ist. Man kann auch nachher nicht mehr das Protokoll umschreiben, wie der Uhl das gemacht hat, weil halt die Originalaufnahmen da sind. Und deshalb muss man jetzt mehr drauf achten.
Mhm.
Deshalb wäre es für den Wolf besser gewesen, wieder eine Erklärung abzugeben vor der Bundespressekonferenz und anschließend Questions and Answers. Denn dann hätten alle Leute das Transkript seiner Erklärung verbreitet. Das wäre auch in Ausschnitten gefilmt worden. Und die Questions and Answers wären so ein bisschen untergegangen. Es sei denn, da wäre wirklich ein großer Klopfer gewesen.
Ja.
Und wahrscheinlich hat er es nicht gemacht, weil er Angst vor dem großen Klopfer hatte. Wahrscheinlich ist da noch was zu finden. Und deshalb, naja, hat das wahrscheinlich, also ist die einzige Erklärung, denn sonst ist es dumm. Diese Sache mit dem Interview war einfach ganz unpassend. Ne? Weil wir auch gesehen haben, Sperrfristen und so, das ist im Zeitalter des Netzes nicht mehr möglich. Ne? Denn der Text, den Text hätte man auch um 18 Uhr online stellen können, denn bevor die Rede gehalten wurde, war ja durch Crowdsourcing der Text schon.
Ja, muss man jetzt dazu sagen, wir sind jetzt gerade ganz tagesaktuell verspult.
Ja,
das war jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gestern. Keine Ahnung, welche Bedeutung dieser Tag in der Zukunft noch hat. Ob die Sache jetzt einfach wieder unterm Teppich verschwindet oder ob wir jetzt hier gerade nur in Teil 2 eines mehrteiligen Dramas befinden. Das lässt sich derzeit nicht so richtig sagen.
Genau. Ich meine, das wird ja bald online gehen, denke ich mal. Du brauchst ja nicht so lange wie ich für die Veröffentlichung von Podcasts. Von daher wird das noch einigermaßen aktuell sein, aber kann sein, wenn der online geht, gibt es vielleicht schon Teil 3 des Dramas.
Ja.
Also 5 Akte hat ja ein gutes Drama. Ne?
Dann wird er bei der 5.
Ja, genau.
The Law of 5.
Ja, nee, das ist irgendwie ganz wichtig. Das haben die damals eben schon gemerkt, dass diese Fünfteiligkeit irgendwie sehr gut geeignet ist.
Und die Dreier.
Und die Dreier, ja.
3 und 5. Das ist echt strange.
Ja.
Warum?
Naja, es hängt halt damit zusammen, dass man eben
weil man 5 Finger hat?
Ja, nee, also mehr als 5 ist halt schwer
noch
zu verarbeiten. Ja, weil man sich nicht so viel merken kann. Bei 5 kann man sich halt irgendwie gut merken. Außerdem glaube ich, ist die Asymmetrie wichtig. Denn bei 4 hat man immer so 2 und 2. Das paart sich dann irgendwie. Dann hat man irgendwie.
Tja, das wird ja eine richtig diskordische Ausgabe, ne? Ich meine, klar, in der 5 ist die 2 und die 3, ne? So,
ja.
Hat man so die Zweier- und die Dreiergruppe, die so irgendwie zueinander steht.
Mhm.
Aber vielleicht, ich meine, vielleicht ist es auch einfach die Hand, die an der Stelle irgendwie mitspielt. So dieses 5 Dinge, die man abzählen kann, ne?
Mhm.
Mal alle gerade sein und so.
Ja.
Es steckt irgendwie viel drin in der 5 und den 5 Sternen sowieso, aber ich will jetzt hier gar nicht in die Mystik
abgleiten. Nee, man muss da nicht mystisch sein. Also es ist sicherlich so, dass so ein Fünfer-Schema mehr Möglichkeiten bietet. Da kann ich unterschiedlich gruppieren, kann ich sagen, erstmal der Anfang, dann habe ich so eine Dreiergruppe und dann habe ich nochmal ein Ende.
Also die 3 eingeschlossen in die 2.
Die
3
eingeschlossen in die 2. Das ist schon praktisch.
Ja.
Und bei 4 geht das irgendwie nicht. Wie soll ich das machen bei einer 4?
Ja.
Da kann ich 1 und 2 und dann
gibt's auch keine
eins.
Mitte.
Da gibt es keine Mitte, ja.
Ja, die Mitte hatten wir jetzt erreicht. Fällt dir noch was ein zur Versprachlichung?
Ja, zur Versprachlichung. Also wie gesagt, Klimax ist halt wichtig. Dann auch das Gesetz der wachsenden Glieder. Das habe ich, glaube ich, noch nicht genannt. Dass, wenn man etwas Längeres noch sagen will, das besser am Ende kommt, auch atemtechnisch. Wenn ich erst was Langes sage und dann was Kurzes, ist nicht so gut.
Wie erst im Sinne von über den Zeitraum der kompletten Rede
nein,
innerhalb
nur
eines Absatzes?
Sozusagen in einem Atemzug, wenn ich, also in einem Absatz oder einem Satz oder sogar in einer Wortgruppe. Wenn ich eine Wortgruppe bringe, ist immer, also hier nochmal als Beispiel, dann kann man sofort.
Mach es doch gleich mal.
Ja. Also er sagt eben, die Geschichte sehen, die Realitäten erkennen, die Chancen der Zukunft nicht verspielen. Also das Lange zum Schluss.
Okay, verstehe.
Ja, wenn ich erst was Langes sage, dann. No, dann passt es irgendwie nicht. No.
Okay, verstehe. Also so innerhalb eines Satzes.
Bei Merkel, jetzt ist Merkel nicht so eine besonders gute Rednerin, aber das hat sie eben auch. No, wir werden nicht zulassen, dass technisch manches möglich ist, aber der Staat es nicht nutzt. Dafür aber die Verbrecher und Täter und Terroristen es nutzen. Also das Lange zum Schluss.
Mit einer Dreiergliederung.
Da wieder eine Dreiergliederung. Verbrecher und Täter und Terroristen. No? Auch wieder mit einer Steigerung. Verbrecher, Täter, Terroristen.
Ja, okay. Also man merkt schon, dass da Leute am Werk sind, die zumindest sich über die Grundzüge der Rhetorik an der Stelle auch Gedanken machen.
Ja, klar.
Oder es zumindest so verinnerlicht haben.
Ja.
So Redenschreiber werden? Wie wird man denn das eigentlich? Kann man sich dann so wirklich zu so einem Rhetoriker auch wirklich ausbilden lassen? Oder ist das einfach alles Veranlagung?
Naja, es gibt natürlich viele Kurse. Ne? Eigentlich immer und überall. Die parteinahen Stiftungen machen Kurse, damit eben die eigenen Politiker das auch auf die Reihe kriegen. Ne? Habe ich ja schon mal dargestellt auf dem Kongress vor 3 Jahren. Der Laienrhetorik. Ne? Weil man bei Ursula von der Leyen halt viele solche sehr plakativen Dinge sieht, wo man sieht, das hat sie irgendwie gelernt mit den Dreiergruppen und dann kommt das immer und immer wieder. Das ist natürlich auch nicht gut. Ne? Es ist schon gut, wenn mal was Ungewöhnliches kommt, ne? Also eine ungewöhnliche Reihenfolge oder so, aber jetzt nicht einfach, weil man es nicht kann, sondern bei der man sich eben auch was überlegt hat. Und das fehlt dann eben bei so Rhetorikern aus dem Rhetorikkurs. Und dann ist es auch wieder billig.
Okay.
So, also das ist schon auch nochmal wichtig, dass irgendwie was kommt, wo man aha sagt. Und das, ja, das ist natürlich auch etwas, was man nicht unbedingt so lernen kann. Man kann die Schemata zwar lernen, aber das Besondere muss man dann irgendwie selbst hinkriegen. Ja, aber wie gesagt, Kurse gibt's überall. Ich habe ja auch sowas auch schon mal bei der Piratenpartei gemacht. Es war sehr interessant auch, das Ergebnis zu sehen. Ich habe in der ersten Sitzung am Ende noch so ein paar Tipps gegeben, was man vermeiden sollte. Und Andreas Baum war da nicht da, der war erst in der zweiten Sitzung da. Und ich hatte da gesagt, ja, man sollte auf keinen Fall irgendwelche Zahlen nennen, weil man sich leicht vertun kann. Ich hatte das Beispiel von Geist gebracht mit seinen 99%. Oh, er hat ja irgendwie gesagt, dass 99% der Bevölkerung nicht überwacht wird.
Norbert Geis,
genau. Und wenn man drüber nachdenkt, ist das natürlich völlig...
Eine Riesenzahl.
Das ist eine Riesenzahl. Da bleiben 800.000, die überwacht werden übrig, was natürlich viel zu viel ist. Außerdem meinte er ja nicht, er sagte, die Menschen in Deutschland, das sind also nicht nur die Bürger, sondern noch viel mehr. Das heißt, wenn bei 1 Million oder mehr, die nicht überwacht werden, und das war natürlich viel zu viel. Da hat es dann hinterher der Schäuble korrigiert, indem er von 99,9% gesprochen hat, was immer noch sehr viele Überwachungsfälle bringt. Aber immerhin, also solche Zahlen sind immer schlecht, wenn man es nicht genau weiß. Also besser nicht sagen. Ja, einen Tag später war dann die Sache, wo er dann Millionen und Milliarden verwechselt hat, der Andreas Baum.
Ja.
Wäre er also dabei gewesen, wäre es vielleicht nicht passiert. In der zweiten Sitzung war er dabei, da habe ich jetzt von Metaphern gesprochen und dann auch als Aufgabe. Ich hatte dann immer so Übungen gemacht und dann gab es immer ein Thema und dann sollte auch jeder in seine Kurzrede zu diesem Thema eine Metapher einbauen. Und da kam das dann auch mit dem gläsernen Abgeordnetenhaus. Und wenige Tage später war dann Andreas Baum wieder im Fernsehen. Es ging um Transparenz und er redete vom gläsernen Abgeordnetenhaus. Da habe ich dann gleich gemerkt, ah, es bringt was mit der Rhetorikschulung. Und das kann man dann gleich umsetzen.
Okay.
Also wie gesagt, es gibt da Übungen. Wie gesagt, die anderen machen das auch. Ich habe den Eindruck, dass zum Beispiel die Partei der Linken das macht. Denn ich glaube, im Augenblick hat man vor allen Dingen bei den Linken gute Redner im Bundestag. Also Gregor Gysi ist... Also lohnt sich eigentlich immer, den zu hören. Vielleicht nicht inhaltlich, weil man nicht unbedingt inhaltlich auf seiner Seite steht. Aber wie er die Sachen vorträgt, das ist einfach sehr, sehr gut.
Ja, der hat da eine Menge Schmiss drin.
Ja, eine Menge
und Humor.
Und Humor, ja. Und er macht auch viel, er bewegt sich, er dreht sich hier hin und dahin, spricht dann in Richtung der Bundeskanzlerin und so. Also das macht er sehr gut.
Mhm.
Und er hat auch so vollen Körpereinsatz. Also über das Rednerpult, was er ja absenkt, der ist sehr, sehr klein. Das sieht man dann, wenn er zum Rednerpult geht, senkt sich das immer ab, ganz nach unten. Aber dann ist er aber auch sehr präsent darüber hinweg. Das ist also sehr, sehr eindrucksvoll. Also ich glaube, das ist wirklich einer im Moment im Bundestag einer der besten Redner, die da sind.
Wer würde dir sonst noch einfallen?
Ja, von den jetzigen?
Ja, auch so dagewesenen, keine Ahnung.
Naja, in der Vergangenheit gibt es wirklich ganz gute Beispiele. Also... sicherlich Brandt, also ist
schon ein
sehr guter Redner. Auch Franz Josef Strauß, also so, also wenn er nicht betrunken war. Aber selbst dann, also er hat wirklich, also das ist rhetorisch sehr gut. Immer. Und auch da kann man immer genau erkennen, dass es strukturiert aufgebaut ist und so. Und auch die Dinge, wo man denkt, das ist jetzt eine Entgleisung, weil er irgendwie schimpft, das passt aber sehr gut rein. Also das ist dann schon sehr gut überlegt. Mhm. Also das...
Das hat man ja noch gar nicht, dass man mal auch so... Also das hatten wir jetzt in unseren Tipps so noch nicht drin.
Ja.
Ja, aber das ausfällig werden, laut werden...
Kann man machen.
Also ich habe es mit der Tonhöhe schon mal versucht, so ein bisschen reinzubringen. Also so dieses Laut-Leise-Wechsel, gehört das dazu?
Ja, das gehört auch dazu. Naja. Also in der Debatte über Gutenberg kann man da sehr schön sehen, weil das da einfach dazu passt, jetzt mal so ein bisschen aus der Haut zu fahren und Wut zu zeigen. Da sieht man die verschiedenen Herangehensweisen. Ich glaube, ganz gelungen der Beitrag von Lauterbach, obwohl das problematisch ist, weil der so einen rheinischen Akzent hat. Der hat immer so einen Singsang. Das ist gewöhnungsbedürftig. Aber sonst war das auch sehr, sehr geschickt. Auch der ganze Redenaufbau, da hat man auch so richtig wow hinterher gesagt.
Also Lauterbach?
Lauterbach, ich weiß nicht, wie der mit Vornamen heißt. Das war also jedenfalls ein Parlamentarier von der SPD. Der ist auch Professor und hat natürlich sich deshalb da bemüßigt gefühlt, tätig zu werden bei Gutenberg. Und meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr geschickt, also rhetorisch.
Karl Lauterbach.
Sehr.
Der mit der Fliege?
Ja, mit der Fliege, genau.
Karl Lauterbach.
Also richtig brillant an der Stelle. Also auch mit Empörung, aber Empörung geschickt eingesetzt. Das Einzige, wie gesagt, dieser rheinische Singsang ist halt gewöhnungsbedürftig.
Wird denn so Dialekt und Mundart.
Ja, wird sehr viel eingesetzt.
Ja, ist das eher hilfreich?
Doch, ja, ich sag ja, wir haben ja seit den 80er Jahren diesen schleichenden Populismus. Und um sich eben in Anführungszeichen anzubiedern, greifen Politiker gerne dazu, da so ein bisschen einen Akzent einzusetzen. Vielleicht auch nach dem Vorbild von Helmut Kohl, der ja auch mit Akzent gesprochen hat. Aber das machen viele Leute. Also man merkt es auch, dass es bewusst eingesetzt wird. Also bei Schäuble habe ich ja sogar schon mal vorgeführt bei der Pressekonferenz, wie er dann eben auch so ein bisschen mal sowas mit Akzent sagt, ne, um dann eben so, ja.
Geschmäckle rüberzubringen.
Ja, naja, das ist, glaube ich, hier, das ist da sehr verbreitet. Und natürlich auf Landesebene sowieso. Ne? Also da ist man ja sozusagen unter sich.
Ja.
Und da wird das sehr eingesetzt. Also in Bayern ist das ganz üblich. Und dass also da Minister, wenn sie reden, dann plötzlich
voll ins Bajuwarische aus.
Bajuwarische fallen, obwohl sie das eigentlich gar nicht sollten, weil sie vielleicht gar keine richtigen Bayern sind, sondern sie kommen irgendwie aus Franken oder so. Also der Bildungsminister damalige Goppel, das habe ich selber erlebt, da war ich anwesend, da kam immer so ein Schwenk in den bayerischen Akzent, obwohl er Franke ist. Also das ist dann irgendwie seltsam. Also irgendwie wird das da erwartet. Ne? Mhm. Also dieses Mir ist an mir muss halt irgendwie umgesetzt werden. Und dann, ne?
Das ja, es gehört da wahrscheinlich dazu wie das Bier.
Ja, genau. Also das spielt da sicherlich auch eine Rolle. Also ich denke nicht nur da, sondern gerade auf Landesebene. Die haben ja, das ist ja gerade das in der föderalen Struktur. Also vielleicht in Nordrhein-Westfalen, wo man sprachlich zu sehr gemischt ist. Nördlich von Nordrhein-Westfalen ist halt Niederdeutsch. Und dann gibt's halt, da spricht natürlich keiner Niederdeutsch, aber man spricht halt mit einem gewissen Akzent. Das kommt dann gut an. Und man denkt an Helmut Schmidt, der hat auch St gesagt, obwohl das gar nicht musste. Weil das ist ja nicht so schwer, St zu sagen, wenn man es drauf anlegt. Aber es ist natürlich auch so ein Zeichen.
Meinst du, er hat das auch bewusst?
Ich glaube, er hat es bewusst gemacht.
Getan.
Ja.
Um was auszudrücken.
Na,
so ein Alleinstellungsmerkmal darzubringen.
Ja, im Grunde auch vielleicht, um zu sagen, ich bin einer aus dem Volk, obwohl er sonst immer sehr abgehoben geredet hat. Also ich denke, das ist dann nochmal ein Unterschied auch zwischen Brandt und Schmidt.
Guter Redner?
Ja, ich glaube schon. Vielleicht nicht ganz so wie Brandt, aber dennoch, glaube ich, ein guter Redner.
Hm. Ja, die rhetorischen Mittel haben wir jetzt so alle aufgeführt.
Ja, alle nicht, das kann man ja nicht vollständig aufführen, weil das da unheimlich viele...
Was? Gibt's noch mehr?
Ach ja, natürlich gerade was die Anordnung angeht, da gibt's halt die Möglichkeit, dann noch irgendwas auseinanderzuziehen und reinzuschieben.
Ja gut, so. aber frage ich mal anders. Ist dir schon mal ein Redner vorgekommen, der so wie kein anderer war? Also der einfach irgend so ein Mittel gebracht hat, was sich so nicht ohne weiteres hat übernehmen lassen, was so ein Alleinstellungsmerkmal war? So redet nur der. Das kann man irgendwie gar nicht kopieren.
Tja, weiß ich nicht. Nee, das ist eigentlich, im Grunde kann man immer alles kopieren. Nee, also Alleinstellungsmerkmal. Weiß ich nicht, vielleicht im negativen Sinne, das gibt's natürlich schon. Aber im positiven Sinne.
Kann man sich alles abgucken, sagst du?
Kann man sich alles abgucken, ja. Hm. Also ich denke, das ist immer alles nachahmbar und es gab es eigentlich auch alles schon. Also es gibt eigentlich immer für alles Vorbilder. Man, das sind ja, die Möglichkeiten sind ja begrenzt. Also da jetzt sich irgendwie was völlig Neues auszudenken.
Okay, also jeder, der sozusagen nochmal eine Politkarriere anstrebt, also muss ja nicht nur die Politik sein, sondern überhaupt so ein Amt, wo Vorträge halten, Reden schwingen, gefragt ist, wenn man sich nur lange noch in den Wind stellt, vor das Meer, ja, mit dem Kieselstein den Vögeln predigt, dann kann man da auch reinkommen.
Ja, gut, das reicht vielleicht immer noch nicht. Also
und Humor hat.
Ja, der Humor muss man auch haben. Also es kommt einiges zusammen, das denke ich schon.
Gut. Vorhin hast du ja schon beklagt, dass es so einen Wesenszug heutzutage nicht mehr so populär ist, weil es auch nicht mehr so erforderlich ist, nämlich so, wie du sagtest, das Memorieren der Rede, also sich das quasi das Auswendiglernen, wenn ich mal so salopp formulieren darf. Warum ist das so wichtig?
Naja, eben um sich ein Manuskript zu lösen, dafür ist es halt wichtig und um auch das Publikum anzuschauen, denn wenn man halt am Manuskript hängt, guckt man das Publikum
also,
nicht an.
Also du meinst jetzt gar nicht so sehr den Wortlaut, sondern eigentlich mehr so die Argumentationskette sich zu merken, dass man eben nicht vom Manuskript abhängig ist, aber dass man dann einfach frei redet.
Genau, dass man frei redet, das ist sehr wichtig. Ja, beim Memorieren gibt's halt zwei Aspekte. Einmal, dass man die Sachen weiß, die man sagen will. Das ist halt das Leichtere. Also das wusste man auch schon in der antiken Rhetorik. Da gibt's wird unterschieden zwischen Memorierung auf der Ebene der Dinge, res, und auf der Ebene der wirklichen Worte, verba. Also res und verba können memoriert werden. Und da wird in der Regel empfohlen, dass man natürlich die Sachen kennen muss. Und also die Res. Das ist aber auch manchmal nützlich, ist an bestimmten Stellen sich auch Formulierungen vorher auszudenken, die man dann bringt.
Ja, vor allem, damit man nicht in so eine besonders, also was ich sehr häufig festgestellt habe in letzter Zeit, oder vielleicht ist das auch wieder so eine Wahrnehmung, dass das in letzter Zeit ist, aber dass so Sprichwörter benutzt werden oder so Redewendungen, aber dann irgendwie zwei unterschiedliche Redewendungen so miteinander verknüpft werden und dabei irgendwie gar nichts mehr Richtiges rauskommt.
Ja.
Fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein.
Ja, genau. Ja, also was kommt vor? Und Redewendungen sind halt immer auch...
Und der Oberknaller war ja jetzt gerade dieser Rick Perry im Vorwahlkampf der Republikaner. Hast du sicherlich auch gesehen, ne?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Na, die haben doch dann immer diese Rededuelle, wo dann so alle Kandidaten da irgendwie sich im Fernsehen präsentieren. Und er hub dann irgendwie an. Was er denn so ändern würde, war, glaube ich, die Frage, wenn er denn in der Regierung ist. Er meinte, er würde vor allem erstmal so drei Regierungsämter, also drei Ministerien würde er ja abschaffen.
Stimmt, das habe ich gesehen noch.
Ja, und zwar, ich kriege sie jetzt gerade alle nicht zusammen, irgendwie das erste und das zweite so. Und dann noch das, und das fiel ihm dann einfach nicht ein.
Ja.
Also es war, da fehlte der Res.
Genau. Also das muss auf jeden Fall da sein, dass einem das dann einfällt. Richtig.
Und wahrscheinlich hat er genau dann wiederum deinen Appell jetzt quasi nicht beherzigt, ja? Also das Memorieren. Aber es ist ja vielleicht auch gar nicht so einfach. Ich meine, wie machst du das?
Ja, da gibt's halt noch Tricks. Die gibt's auch schon seit der Antike.
Na?
Naja, also ein Trick, das ist das Schema, also das Loci-Schema, sagt man. Also Locus der Ort, also das Schema nach Orten, dass man halt im Raum gewisse Teile des Raums in Verbindung zu bringen mit Inhalten, die man sagen will. Und dann braucht man da nur hinzugucken Und dann weiß man, ah, das wollte ich sagen.
Mhm. Ja?
Und dann kann man sich auch so einen Weg durch den Raum bahnen. Hat den Vorteil, dass man auch guckt, rumguckt. Und dann von der einen Seite zur anderen Seite durch den Raum blicken. Und dann ist man immer erinnert an der Säule, da wollte ich das sagen. Hinten wollte ich das sagen. Da ist der Ausgang zum Garten, da will ich noch was anderes sagen und so. Also ich habe das zum Beispiel gemacht beim Ende des Programmparteitags der Piraten im letzten Jahr, also es ist der Landesmitgliederversammlung in Berlin, im letzten Jahr, wo das Programm beschlossen wurde. Da habe ich zum Schluss auch noch so eine Zusammenfassung gemacht, wo man ja auch allen Leuten danken sollte. Und das ist natürlich immer schwierig, weil da niemand vergessen werden darf.
Ja.
Dann habe ich mir das eben auch gemerkt anhand von Positionen im Raum. Und dann habe ich die einfach dann, bin ich durch den Raum geschritten in Gedanken und habe dann auch niemanden vergessen. Das lässt sich dann sehr schön.
Also in dem Fall die Positionen dieser Gruppen im Raum da.
Ja, naja, also man weiß, die Technik, die waren oben auf der Empore und dann muss man halt einmal beim Rumgucken, sieht man halt die Empore und vergisst die dann nicht. Und wenn man sagt, ich gehe von rechts unten nach oben, also im Dreieck und dann wieder runter. Ja, und dann kann man sehen, also oben ist dann...
Ah, du hast quasi als geometrische Figur gemerkt.
Genau, genau. Verstehe. Oben sind dann, ist dann die Technik, links war der Ausgang zum Garten, da hatten die Leute gekocht.
Ja.
Das heißt, da hat man die Kochgruppe,
ah, ja.
Rechts hat man die Bar, no, hinter mir war die Versammlungsleitung mit Protokollanten und so konnte man also allen danken und ich habe keinen vergessen. Und da waren, also einer zumindest war ganz beeindruckt, dass ich aus dem Gedächtnis sowas mache, ohne jemanden zu vergessen. Denn da laufen die Leute immer beim Danken immer mit dem Zettel rum.
Oh ja, das kenne ich gut.
Ne? Weil man ja, aber ich meine dadurch...
Ja, ich kenne das, ich habe das ja beim Kongress lange Zeit an der Abschlussveranstaltung gemacht. Das war immer ganz furchtbar, weil man jemanden vergessen
hat. Ja, genau.
Das Schlimmste.
Also deshalb kann man das so... Und man kann eben auch dann... Sagen wir mal, wenn es um Programmpunkte geht, kann man das auch so machen, dass man denkt, also bestimmte Programmpunkte muss ich immer nennen und die muss man dann irgendwas festmachen. Also im Wahlkampf zum Beispiel. Jetzt ist man ja im Wahlkampf immer woanders. Das heißt, man hat nicht diese Orte, an denen man das festmachen kann, aber man hat natürlich seinen Körper. Und da kann man natürlich an einzelnen Körperteilen gewisse Punkte festmachen, die man dann bringen kann. Da muss man nur dahin gucken, wo man gerade ist. Ne? Hand zum Beispiel. Die Hand hat was mit, kann man sich jetzt verschiedene Dinge ausdenken, mit Arbeiten zu tun. Dann nehme ich dann eben mindestens ein Grundeinkommen und denke an meine Hand.
Mhm.
Und die Füße dienen der Fortbewegung. Das kann man, wenn man es nicht mit den Füßen tut, auch mit dem ÖPNV machen. Da hat man dann den fahrscheinlosen ÖPNV, ne? Und denkt daran. Und so weiter. Ne? Auf diese Weise kann man eben gewisse Programmpunkte im Kopf behalten und wenn man dann in der Diskussion ist, dann fallen die einem auch ein. Und das ist ja wichtig, dass man im richtigen Punkt eben nicht wie Perry da steht und nicht mehr weiß. Der hätte sich einfach seine drei Ministerien auch so merken können.
Ja.
Da hätte er an jedem Punkt immer gewusst, ne? Kopf, Bildung, so hatte ich das, Bildungspolitik, ne? Kopf, Bildung, also.
Wahrscheinlich wollte er auch nur deshalb drei Ministerien killen, weil es drei waren.
Ja, genau, genau.
Und noch nicht mal das hat funktioniert.
Ja.
Das ist natürlich sehr interessant, ich meine, ich stelle das auch mal wieder bei Podcasts fest, wenn ich selber welche höre, höre das auch häufiger von Hörern, dass man, wenn man was hört und man bewegt, also vor allem, wenn man sich bewegt, man ist dann irgendwo, dass man später noch über Monate und Jahre vielleicht sich erinnern kann, was man gehört hat und das dann, also funktioniert über jede Richtung, dass man sowohl, wenn man sich daran erinnert, was man gehört hat, dass man dann weiß, wo man es gehört hat, als auch wenn man an den Ort kommt, dann wiederum erinnert wird, was man da mal gehört hat.
Ja.
Oder auch überhaupt nur besser erinnern kann, weil man eben einen Ort hat für das, was man gehört hat und dass das auf einmal eine ganz andere Verfestigung hat. Offensichtlich scheint ja so Verortung und Sehen mit dem Hören an der Stelle wunderbar zusammenzugehen.
Ja, klar. Das sagen ja auch Schauspieler, dass wenn man auf der Bühne sich bewegt, an bestimmten Stellen, dass man dann den Text auch da leichter hat, als wenn man irgendwo statisch steht und was sagen muss.
Ja, ja und die haben es ja eigentlich am schwersten, weil die müssen dann wirklich jedes Wort, jede Pause...
Genau. Genau.
Jede Betonung sich merken.
Ja.
Und das sind dann so Techniken.
Ja, genau. Ja. Aber ich denke, so Techniken braucht man. Und es ist auch gut, dass man das macht. Also man kann sich nicht immer darauf verlassen, dass man irgendwo ablesen kann. Das ist halt gerade, wenn man im Wahlkampf geht es halt nicht. Ne? Oder dabei bei Perry.
Fragt sich, welchen Zeitaufwand man da reinstecken sollte.
Naja, so viel Zeitaufwand ist das nicht. Mir zu überlegen, wo ich die Themen festmache, Bildung am Kopf.
Nö, ich meine, an der Hand, ja gut, memorieren, aber wenn ich jetzt einen langen Vortrag habe,
ja.
Der wirklich, was weiß ich, wo ich eine Stunde referiere über mehrere komplexe Sachen.
Ja. Mischformen sind dann natürlich gut. Wenn du einen Vortrag hältst mit Slides, hast du dann das Slides als Gedächtnisstütze. Das ist schon mal ganz gut.
Mhm.
Und ohne Slides geht das ja auch. Du kannst ja, also heute hat man ja Podien mit entsprechenden Möglichkeiten, Zettel abzulegen. Dann hat man halt die wichtigsten Punkte auf dem Zettel. Dann kann man da zur Not hinschauen. Ja?
Mhm.
Und so vergisst man da nichts.
Ja, stimmt.
Und wenn man den Zettel nicht hat, muss man sich eben was anderes überlegen. Klar. Aber das ist dann aufwendiger. Dann muss man halt entweder mit diesem Lokalschema das machen oder halt mit irgendwelchen Bildern, die man sich vorstellt, also bildliche Dinge sich vorzustellen, ist einfacher als sich irgendwelche abstrakten Sachen zu merken. Also man kann sich ja auch diesen Raum, den man durchschreitet, vorstellen.
Das ist ja dann wieder die Metapher. In diesem Fall aber, um sich was zu merken.
Ja.
Gar nicht so sehr, um sie als Beispiel zu benutzen. Ja.
Also ich halte das auf jeden Fall für wichtig, dass man sich Sachen vorher angeschaut hat und in gewisser Weise memoriert hat. Dann geht das Reden auch leichter, als wenn man ganz slawisch an einem Manuskript hängt. Am schlimmsten ist das ja, wenn das Manuskript jemand anders geschrieben hat. Was kommt ja vor? Also gerade so Politiker auf der B- und C-Schiene, die dann eine geschriebene Rede, von jemand anders geschriebene Rede ablesen, fürchte ich nicht.
Ja, im Fernsehen ist es ja super krass mit diesen Telepromptern.
Ja, ja.
Ja. Ich glaube, Obama, wo wir jetzt vorhin diese Rede auch in Berlin genannt haben, ja, das sieht ja immer so aus, als ob er da frei redet. Tatsächlich haben sie diese Glasspiegel-Teleprompter, die so aus der Ferne überhaupt nicht auffallen. Das ist nur irgendwo so ein dünner Stab zu sehen, wo dann halt irgendwie so eine Glasfläche dran ist und dann wird das irgendwie von unten da drauf projiziert. Ich meine, in dem Fall ist natürlich die Rede wirklich auch wirklich bis auf den letzten Takt geplant.
Ja. Ja.
Weil die läuft ja quasi in Echtzeit auf diesem Prompter ab. Man gibt das dann noch wieder und muss natürlich dann den richtigen Tonfall finden.
Ja. Ja, gut, also dann ist es natürlich auch noch, also ich weiß nicht, bei dieser Wahlkampfrede ist vielleicht noch nicht ganz so schlimm, obwohl das inzwischen natürlich auch schon gestiegene Anforderungen sind. Aber wenn dann ein Präsident im Amt ist, dann ist natürlich, sollte natürlich irgendwie kein Wort mehr dem Zufall überlassen bleiben, weil das dann natürlich unter Umständen gleich diplomatische Verwirrungen gibt. Deshalb muss er genau wissen, was er sagt. Da ist das natürlich wichtig mit dem Teleprompter.
Na gut, in dem Fall war er noch kein Präsident, aber stimmt schon, ein falsches Wort und die Raketen fliegen, ne?
Ja, ja, genau.
Ja. 5 Bereiche hast du ja angekündigt.
Ja.
Waren jetzt aber bisher nur 4. Oder sind wir in den 5. schon irgendwie reingegangen?
Den 5. hatten wir ganz zu Anfang. Das war der Vortrag. Da kam der Demosthenes.
Okay, also da geht es jetzt quasi um die Lautstärke etc.
Ja, das ist das
Letzte, was man beherzigen muss.
Genau. Ja, nicht das Letzte, sind natürlich alle gleich wichtig. Aber darüber muss man sich eben auch Gedanken machen. Über den Vortrag. Also wie es gut klingt und so. Also wir hatten das ja schon. Mit den Tipps des Demosthenes, vielleicht kann man nochmal das anders zusammenfassen. Also es gibt da so allgemein den Tipp, man soll immer ruhig sprechen, also ruhig, nicht gehetzt und so, ruhig sprechen. Das ist auch schwierig. Viele Leute, auch gerade bei Vorträgen, gerade so auf dem Kongress hat man das oft, dass die so durchhetzen durch ihre Folien. Irgendwie so getrieben von einem Zeitdruck, der gar nicht so schlimm ist. Also es ist besser, da ganz ruhig zu bleiben. Das wirkt auch besser. Eigentlich in jeder Situation. Also gehetztes Reden ist immer schlecht. Also immer ruhig reden.
Ja.
Atmen, das vergessen leider auch viele. Das ist dann schrecklich. Dann kommt es auch zu diesen furchtbaren Schachtelsätzen und unmöglichen Pausen, wo man halt vergisst zu atmen. Also atmen ist ganz, ganz wichtig. Ist überhaupt das Wichtigste.
Ja, ja. Grundsätzlich auch.
Ja, Genau, ganz grundsätzlich, richtig. Ja, atmen wird völlig überschätzt.
Gilt auch für die Hörer übrigens.
Ja, müssen auch atmen. Alle müssen
auch wenn man da jetzt atemlos zuhören möchte, nicht übertreiben.
Genau. Ja, Lautstärke haben wir schon genannt. Also man soll natürlich laut sprechen. Ist natürlich bei Mikrofonanlagen immer schwierig. Da muss man das richtig abstimmen.
Kann man das, also habe ich glaube ich vorhin schon mal gefragt, aber irgendwie, ich frage mich immer noch, wie erlernbar das ist, die Lautstärke zu steigern.
Ja, das ist erlernbar. Da gibt es ja Stimmbildung ja, ich meine, für Sänger und für Sprecher.
Ja gut, und da generiert man dann auch Lautstärke.
Mit. Ja, klar.
Also es ist dann die Körperhaltung ja, entscheidend.
Körperhaltung, man muss halt mehr seinen, also Druck aus dem Zwerchfell, das Zwerchfell ist halt wichtig, dass man von da aus drückt und nicht von hier oben aus dem Kehlkopf, das wird natürlich nicht laut.
Ja.
Und normalerweise ist genug Resonanzvolumen da, sein Körper ist schon groß genug.
Jeder kann laut reden.
Ja.
Wenn er will.
Ja.
Und wenn er sich Mühe gibt sozusagen.
Ja. Also muss man üben, natürlich, eventuell. Ja. Also manchen ist es natürlich so gegeben, laut zu sprechen, aber andere müssen das dann nochmal lernen.
Ja, ich merke das immer ganz stark bei so Hörertreffen, wo es dann auch nicht selten immer so ein bisschen lauter drumherum ist, weil man sich so in Gaststätten trifft. Dann hat man natürlich, das ist ja quasi wie das Meer und der Wind, ne? Da haben wir ihn. War jetzt letztens gerade auch ein bisschen schwieriger. Da merkt man halt sehr, wie schwer sich manche tun, diese Lautstärke zu erzeugen. Ja, ich meine, teilweise mag es vielleicht gar nicht so sehr dieses Nicht-Können sein, als eben auch so ein Nicht-Wollen. Also dieses sich nicht selbst hören können oder nicht frei reden. Das ist ja auch, denke ich mal, weiß nicht, ob das jetzt überhaupt noch in das Feld der Rhetorik reinpasst, aber allein dieses Reden können, also dieses Nicht-Befangen-Sein, dieses nicht komplett auch mental so psychisch zusammenzuklappen, ne, wenn man auf einmal so von einer großen Masse von Menschen steht.
Ja. Naja, genau.
Was, also ich weiß nicht, beschäftigt sich jetzt so die klassische Rhetorik auch mit solchen Sachen oder ist das einfach nochmal ein anderes Feld?
Ja, also sicher, das wird auch irgendwo behandelt.
Man muss ja auch sicher wirken, wenn man da so fahrig, verloren, nicht nur gehetzt, sondern eben auch so ein bisschen, schafft ja Unsicherheit. Unsicherheit bringt einen dann natürlich auf jeden Fall auch aus dem Tritt, wirkt vielleicht auch unglaubwürdig, weil man auf einmal das Gefühl hat, warum zittert der da so in der Stimme, ja, oder warum kann sie ja jetzt diesen Punkt so nicht rüberbringen, wo gehen die Blicke hin?
Ja.
Ja.
Das steht auch noch auf meiner Liste, haben wir noch nicht. Blickkontakt.
Ja.
Ist halt ganz wichtig. Man muss immer mit dem Publikum Blickkontakt halten. Also immer mit dem, den man anspricht, Blickkontakt halten. Nicht, also schon gar nicht aus dem Manuskript gucken oder ganz schlimm, auf sich umzudrehen, auf die Slides zu gucken.
Und dann vorlesen. Ja,
noch. Und dann vorlesen noch. Oh,
nee. Würde ich auch wirklich. Ja, sollte man eigentlich auch immer so eine Tüte Tomaten dabei haben.
Ja. Es ist wirklich unglaublich. Es gibt ja auch auf dem Kongress da dieses Hacker Jeopardy, ne? Und dann auch der Präsentator ständig auf die, also er hat immer den Rücken zum Publikum.
Ne?
Und er hat zwar ein Headset, sodass er trotzdem verstanden wird, aber also ich habe den immer nur von hinten gesehen. Das finde ich dann schon irgendwie unangenehm.
Ja. Na, was kann man da also beherzigen? Gut, also Blickkontakt. Klar, aber jetzt nochmal so spezifisch auf diese Angstüberwindung. Ich meine, wie rampensauig bist du da, als dass das für dich jetzt ein Problem ist oder hast du da auch mal irgendwas überwinden müssen?
Ja, da muss man schon, das also vor 1.500 Leuten zu sprechen auf dem Kongress ist schon, also da ist man nervös, ganz klar. Und deshalb ist es auch gut, am Anfang das Eis zu brechen. Also diese.
Auch für sich selbst.
Für sich selbst. Diese Captatio Benevolentiae ist auch etwas, was man für sich selbst braucht. Wenn man am Anfang schon mal einen Lacher hat, dann ist das gut. Dann fühlt man sich wohler.
Mhm.
Ist übrigens auch, wenn du mal guckst, wenn du mal vergleichst, Vortragende aus den USA, Da ist das irgendwie, ich weiß nicht, ob die das in der Schule lernen, aber da ist das sehr, sehr häufig, dass
das Lernen
ein Witz kommt.
Ja, also wie weit sie das spezifisch jetzt in der Schule lernen, weiß ich nicht, aber ich habe gehört, ich habe da keine konkreten Erfahrungen, aber dass so dieses überhaupt das freie Vortragen einfach da in der Schule einen größeren Stellenwert hat.
Ja.
Vielleicht ist das hier auch noch ein Problem, so in unseren. Man ist ja nicht so, dass man nie einen Vortrag hält, aber irgendwie scheint es immer so ein bisschen die Ausnahme zu sein, ja, dass man so, oh Gott, jetzt muss ich mal vor der ganzen Klasse stehen und was vortragen. Mhm. Ja, normalerweise ist die Bringschuld immer dadurch erfüllt, dass man so die Hausarbeiten vorne diskret auf den Tisch legt und dann wird dann halt im stillen Kämmerlein da so ein bisschen rumkritisiert und dann ist das Ergebnis fertig.
Ja.
Würde man aber quasi alles, man vielleicht jetzt auch vom Zeitmanagement her jetzt in der Klasse nichts machen, aber würde man eben mehr auch immer selber präsentieren, würde sich das wahrscheinlich auch ganz anders einschlafen.
Mhm.
Ja. Ich weiß nicht, ich habe das immer ein bisschen genossen, ich weiß gar nicht warum, aber es, auch diese Nervosität, die da ist, also ich glaube, dass das auch sehr erfahrene Sprecher eigentlich auch immer so einen, unterstelle ich mal, also dass also einer komplett frei davon ist, glaube ich nicht. Die Frage ist nur, wie man diese Energie umwandelt. Mhm. Und man kann das ja auch als Antrieb nutzen.
Ja, klar.
Also, weil mir hilft es zum Beispiel enorm, mich dann auch zu konzentrieren. Weil ich auf einmal merke, da ist so ein Druck. Ja, so jetzt, die Hände werden auch so ein bisschen feucht. Ja, also der Körper signalisiert einem, okay, jetzt geht's los. Nur sollte man eben nicht den Fehler machen, daran zu zerbrechen, sondern es einfach, das ist so ein bisschen meine Milchmädchenrechnung, die ich da aufmache. Ich versucht das einfach so einzusammeln und so als Antrieb zu sehen.
Ja,
so.
Ja.
Dass man dann sich konzentriert, dass man auch wirklich, dann macht man, glaube ich, auch viele dieser anderen Fehler nicht mehr.
Genau.
Dann denkt man die ganze Zeit darüber nach oder hat im Hinterkopf immer so, okay, worauf will ich jetzt im nächsten Slide hinaus?
Ja.
Ja, also auch so dieser Wechsel, dieser Pace, den man dann hat, so dieses, wie bereite ich das vor, wo einem ja auch so kleine Tricks helfen können, so dass man seinen Slide, dass man die Slides gar nicht so sehr unter, also einerseits sollen sie einem ja auch helfen. Und sie helfen einem ja vielseitig. Zum Beispiel können sie einem ja auch helfen, diesen Witz rüberzubringen.
Mhm.
Ja, dass man irgendwas vorbereitet, so dass man da so ein bisschen so eine Erwartungshaltung reinlegt und dann bang, bricht man das irgendwie auf, indem man halt mit irgendeinem Joke hinterherkommt,
genau.
Wo dann alle einfach sich nur noch wegwerfen. So,
ja.
Ne? Aber wenn man dann eben diesen letzten Schritt dann auch nicht memoriert, ja, das ist an der Stelle sehr wichtig, wie man jetzt diese Überleitung macht, kann man sich natürlich diesen ganzen Witz dann auch wieder komplett ruinieren.
Ja.
Oder auch einfach den normalen Flow eben so ruinieren.
Ja. Ja, da gibt es ja schöne Beispiele. Ich erinnere mich da noch, das ist auch im Gedächtnis, sowas bleibt dann im Gedächtnis. Damals, dass du auf dem Kongress, bei der Kongresseröffnung diese Sache mit der Telefonnummer gebracht hast, aus den, hast du das noch? IT-Crowd. IT-Crowd, genau. Großartig, also
die Rufnummer, wo man sich hinwenden kann.
Meine Güte, also wirklich ein großer Teil des Publikums, auch ich, haben sich ja weggeworfen vor Lachen. Und also immer wieder schön. Ja.
Und dann dieses lange.
Das Eis gebrochen.
Ich weiß gar nicht mehr, wie die Nummer war, aber sie war lang.
Ja. Ja, nee, dann war das Eis gebrochen. Das ist auf jeden Fall, also das war natürlich ein guter Scherz, denn selbst die, die es nicht kannten, haben gleich gesagt.
Also man muss es noch nicht mal kennen und es war trotzdem lustig.
WTF,
ja.
Ne, weil dann so eine lange Nummer kommt. Ja, so geht das dann. Das ist eigentlich ein billiges Mittel, aber hat die Leute für sich vereinnahmt und alle hören zu.
Genau, und dann ist es halt einfach auch für beide Seiten einfacher, das merkt man dann auch.
Ja.
Ne? Klar, ich meine, wenn der natürlich nach hinten losgegangen wäre, der Witz, was nicht zu erwarten war, hätte man damit auch erstmal wieder klarkommen müssen, aber es ist ja eigentlich auch relativ einfach. Und das ist eigentlich auch etwas, was, glaube ich, also man sich so als Redner auch klar machen will, das Publikum hat ja eigentlich ein großes Interesse daran, mit diesem Vortragenden auch irgendwie so ein Bonding einzugehen.
Ja.
Also man betreibt ja da auch ein Spiel, aber ich denke, es gibt da sehr viel Wohlwollen und man muss eigentlich nur an der richtigen Stelle andocken. Ne? Und wenn man dann einfach eben so viele bewusste Fehler macht, ne, mit nicht hingucken, lalala, weiß ich nicht, auch nicht dabei sein, unkonzentriert sein oder eben dieses furchtbare Vorlesen, dann verspielt man eigentlich so den Bonus, den man eigentlich immer hat, den man eigentlich immer hat. Ne? Leute klatschen, wenn man da irgendwie hinkommt, man hat ja auch noch gar nichts gemacht. Man ist einfach nur da, so. Trotzdem gibt es schon so diese Appreciation, diesen Vorschuss, den man einfach einsammeln kann, um dann einfach auch, man tankt ja die Leute dann quasi schon im Vorfeld auf, so, ja, hier, jetzt kriegst du auch so Energie und jetzt mach mal. Jetzt wollen wir aber auch bespaßt werden.
Genau, ja, sicher. Das ist natürlich auf jeden Fall eine Interaktion. Deshalb ist es auch wichtig, dass man hinguckt, denn die gucken ja auch zurück. Ne?
Ja, auch wenn es natürlich so viele sind, da weiß man immer nicht so richtig, wo man hingucken soll. Weiß nicht, manche schießen sich auf so ein Feld ein, das ist dann auch manchmal ein bisschen blöd, dass man immer so dieselbe Gruppe nimmt, so, wo man dann irgendwann nur noch das Gefühl hat, die redet jetzt irgendwie nur mit diesem Teil und mit dem nicht. Ja. Komischerweise, glaube ich, braucht man das manchmal auch, dass man sich zumindest so ein bisschen erstmal einschränkt und nicht die ganze Zeit nur Kopf links und nach rechts, oben und unten und versucht irgendwie so alles immer mit dem Laserstrahl zu touchieren.
Ja,
das funktioniert natürlich auch nicht.
Also es gibt natürlich auch so Beispiele, dass jemand dann ständig auf und ab geht auf der Bühne, das ist auch nicht gut.
Tja, da gibt es so richtige Renner, ne?
Ja.
Findest du nicht gut?
Finde ich nicht gut.
Weil?
Ja, ein bisschen Bewegung schon, aber wenn jemand ständig auf und ab geht, dann wenn immer so das Bild eines gefangenen Tigers, der im Käfig da hin und her läuft.
Ja. Der Panther.
Ja, der Panther, genau das.
Aha.
Ja, das ist unangenehm, finde ich. Also er kann, also schon gut, wenn der nicht immer da statisch ist, sondern sich auch mal ein bisschen bewegt, aber ein bisschen halt, nicht so übertrieben.
Mhm.
Und nicht in so einem richtig festen Rhythmus immer hin und zurück. Das hat da was vom Pong am Ende. Ja, nee, ich meine, das ist schon wichtig. Es gibt noch viele andere Dinge, die aber auch schwierig sind. Die richtige Stimmlage bewusst zu finden, ist schwierig und naja.
Was ist denn die richtige Stimmlage?
Ja, das hängt natürlich auch vom Thema ab, was man sagt. Bei Ironie ist vielleicht ein bisschen eine andere Stimmlage nötig, als irgendwelche ernsten Sachen sagt und so. Aber das ist ganz, ganz schwierig, weil man das auch alles nur schwer beschreiben kann.
An der Stelle habe ich gemerkt, so auch bei Workshops zum Beispiel, wo man ja noch sehr viel mehr redet, weil man da eigentlich den ganzen Tag irgendwie dabei ist, die Leute so zu halten, dass es mir sehr viel gebracht hat, immer vorher sich ein Bild von den Leuten zu machen. Also ist jetzt beim Vortrag, ist es nur in Ausnahmefällen möglich. Man kann vielleicht mal so über ein oder zwei Sachen so ein Stimmungsbild reinholen, jetzt bei Kongresseröffnungen oder so weiter, da gehört das vielleicht auch noch ein bisschen dazu. Aber bei Workshops ist es natürlich eine ganz andere Geschichte und da will man ja auch, ich meine, da ist glaube ich die Rhetorik noch viel wichtiger, weil man ja wirklich auch aktiv lehrt.
Ja,
also man will ja da wirklich Wissen vermitteln und man muss es rüberbringen und häufig oder leicht kann man den Fehler machen, dass man einfach an den Leuten vorbeiredet, schlicht und ergreifend, weil man ihnen nichts erzählt, was für sie relevant ist.
Mhm.
Und wenn man einfach vorher fragt, weiß ja was ich, also auch eine Vorstellungsrunde kann immer schon sehr viel ändern. Ja? Mhm. Dass man einfach schon mal Namen, Koordinaten, irgendwie Herkunft, keine Ahnung, aber eben auch ganz wichtig, Erwartungshaltung abklärt.
Ja.
Das ist eigentlich immer das, was ich hier so als erstes mache. So. Also was ist deine Voraussetzung? Was ist deine Erwartungshaltung? Also was findest du, worauf freust du dich? Worauf, was fehlt dir? Ja, wo ist die eigentliche Wissenslücke, die gestopft werden soll? Oder gibt es vielleicht auch in dem Sinne keine und es geht nur mehr um so eine Praxis, dass man einfach ausloten kann, wo es gewichtet war. Weil wenn man dann natürlich einen Vortrag, der jetzt für irgendeine beliebige Gruppe mal gemacht wurde, hält und den gar nicht man gar nicht ins Schwarze trifft, ja, einfach die ganze Zeit irgendwas erzählt, was überhaupt nicht interessiert, dann kann man natürlich noch so gut reden. Da sitzen dann alle so und denken sich so, ja, wann geht's denn los?
Ja, genau.
Ich hatte irgendwann mal die Situation, dass ich so einen einwöchigen Workshop gefahren bin, so wo es halt um bestimmte Computersysteme ging, also in dem Fall irgendwie so um Unix so. Und da gab es halt damals im Wesentlichen so zwei Flavors, ja. Es gab halt irgendwie das System 5 und diese BSD Ecke. So, und normalerweise war das halt immer alles System 5, die ganzen Folien, alle Details waren auf das eine vorbereitet und es fanden sich halt einfach nur die anderen Systeme da. So.
Ja.
Was habe ich da gerudert, um einfach das dann auszugleichen, aber ich wusste zumindest, was das Problem war und habe das dann irgendwie so versucht, aktiv zu begleiten und ich glaube nochmal extra viel Humor auch versucht, da irgendwie reinzulegen und war danach ganz schockiert fast, dass die Bewertung des Kurses gut ausfiel, wo ich mir dachte, so, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ja, also alles, was vorbereitet war, passt nicht. Ja, bei jedem Detail muss ich sagen, naja, hier eigentlich ist es so, aber ihr müsst hier noch eine andere Kommandozeilenoption und das Kommando heißt anders und die Datei ist auch woanders und so, ne, alles ist anders. Aber trotzdem kann man darüber dann auch eine ganze Menge retten, wenn die Leute merken, dass man sich dann eben auch bemüht.
Ja, da kann man viel machen. Ich habe ja mehrfach auch Vorträge gehalten über Liquid Feedback und hatte nicht meine eigenen Folien dafür.
Was ja auch schon mal Thema war, hint.
Ja, weil das mit den Screenshots etwas schwierig ist. Man will ja illustrative Screenshots haben, aber wenn man aus dem Originalsystem Screenshots macht, muss man ja Sachen anonymisieren oder muss die Leute vorher fragen und so. Deshalb hatte Andreas Nietzsche, der ja da auch Entwickler ist, hatte Screenshots und Folien vorbereitet und ich habe die dann genommen, um meinen Vortrag zu halten und das in unterschiedlichen Kreisen. Ja, also es gab dann einfach nur Leute, also auf der SIGINT, wo man mal sagt, was ist das eigentlich? Kannte noch keiner, erzählt man dann. Oder eben bei den Datenspuren in Dresden, wo dann alles Leute saßen, die das schon kannten und jetzt eben vielleicht was Kritisches hören wollten mit den gleichen Folien. Aber da muss man sich schon auf das Publikum einstellen, sonst geht das komplett schief. Also wenn ich jetzt den SIGINT-Vortrag genauso bei den Datenspuren gehalten hätte, wäre das... also
nach hinten losgegangen.
Ja, nach hinten losgegangen. Und so habe ich das dann angepasst, aber mit denselben Folien, was natürlich nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit ist, ne, wenn man dieselben Folien hat, aber was anderes dazu sagen muss. Mhm. Ne? Aber da gibt es auch gute Übungen, ne? Pecha Kutscha zum Beispiel.
Oh, das haben wir auch mal gemacht.
Ja.
Das war toll.
Ja, das ist auch im Grunde.
Also ich glaube, dass man das offiziell Pechakcha ausspricht.
Ah ja, genau.
Ich weiß es nicht genau.
Das U, du hast recht. Das U ist ja so ein Neutralvokal im Japanischen. Also,
Ja,
Pechakcha ist es. Ja.
Okay, dann habe ich das richtig.
Hatte ich gestern noch in meinem Tee-Podcast.
Das hast du schon mal gemacht?
Nein, habe ich noch nicht gemacht. Ich habe das bisher nur, ich war bisher nur Zuschauer, aber mehrmals.
Das ist ja, also muss man vielleicht mal kurz erläutern. Also man macht einen Vortrag, in dem man 20 Bilder zeigt, die jeweils 20 Sekunden lang angezeigt werden. Und man ist halt in einem festen Zeittakt. Das heißt, man ist eigentlich komplett durchformatiert. Man gibt vorher seine Slides ab. Also es müssen nicht Bilder sein, aber das ist so ein bisschen die Tradition, dass man es vor allem mit Fotos macht, gibt auch Ausnahmen. Und das habe ich einmal gemacht, war ein dankbares Thema für mich. Es ging halt um Blinklights, so, wo ich, sagen wir mal, so inhaltlich aus dem Vollen schöpfen konnte, weil ich natürlich alles wusste darüber. Und natürlich auch das Bildmaterial gepasst hat. Trotz alledem war die Herausforderung war einfach enorm. Weil ich musste mir sehr genau Gedanken darüber machen, wie lange rede ich über irgendwas? Ja, passt das? Also, dass ich den Punkt des Bildes dann auch wirklich in 20 Sekunden reinbringe und dann natürlich dann auch immer diesen Spannungsbogen, über den wir vorhin schon mal geredet haben, mit einbauen kann, dass man einfach auf das nächste Bild, dass das nächste Bild einfach immer wieder eine Überraschung ist oder immer nochmal eine Steigerung ist oder keine Ahnung, dass es einfach immer wieder irgendwas rüberbringt, ja, dass man was ankündigt, so, gibt es schon so eine Erwartungshaltung und alle ganz gespannt und so, bang, und dann kommt es rein und ist nochmal lustiger. Na, was weiß ich zum Beispiel, dieses Bild aus dem ersten Blinklights, wo wir diese ganze Steuerverkabelung dann quasi so auf diesen Tisch drauf gelötet wurde und dann war kein Platz und dann ging das irgendwie noch so am Tisch an der Seite so runter und gehört ja auch noch irgendwie dazu. Mhm. Wenn man das so sieht, mit nichts kann man besser hacken erklären als damit, aber es ist trotzdem einfach immer wieder so ein sicherer Lacher. Ne? Aber das ist, da wurde einem klar, wie wichtig eben dieses Timing auch ist.
Ja, ganz klar. Naja. Nee, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Übung. Also ich kann das eigentlich nur empfehlen.
Ja, das ist auch wirklich, glaube ich, was man so, vielleicht ist das auch ein guter Rat, ne? Dass man vielleicht mal so im privaten Umfeld, also keine Ahnung, so hier, ich und meine Freunde im Keller, ja, dass man sich einfach mal so einen kleinen Pechakcha-Abend macht so und dann, keine Ahnung, jeder stellt ein Internet-Meme vor.
Ja, zum Beispiel.
Ja, so mit dieser Methode. Kann man ja dann noch variieren, schneller, langsamer, mehr Bilder, weniger Bilder oder so.
Ja.
Muss man halt irgendwie sein Ding finden. Aber ich glaube, das ist ganz gut, um diese diesen Vortragsflow auch erstmal so sich zu erarbeiten.
Ja, eine andere gute Übung ist natürlich, sich selbst aufzunehmen auf Video. Also das ist praktisch das Pendant zu Demosthenes Spiegel. Oh, heute hat man ja Video. Und ich habe ja mal diese Übung gemacht da bei der Berliner Piratenpartei, was ich vorhin schon erzählt habe. Ja. Und das ist wirklich erstaunlich, auch die Lerngeschwindigkeit dann. Also gerade jemand, der sich gerade selbst gesehen hat und auch gesehen hat, was er falsch macht, insbesondere auch mit der Gestik und so, dass er die Hände so zusammenfaltet, so ein bisschen so wie ja. Angela Merkel, das wirkt natürlich dann sehr verkrampft und so. Und direkt danach, bei der zweiten Übung, also ist der Lerneffekt enorm, weil all das dann plötzlich weggefallen ist. Also das ist unheimlich, wenn man sich mal selber gesehen hat und merkt, es geht ja gar nicht, dass man ja. sich dann wunderbar korrigieren kann.
Ja, ist auch ist ein bisschen schlimm dann immer.
Mhm. Ja, das ist gruppendynamisch sehr, sehr schwierig. Also das, deshalb mag ich es eigentlich auch ungern, weil halt ne, die Leute in ihrem Ego stark berührt werden. Aber der Lerneffekt ist hoch.
Genau.
Ja? Also auch eine sehr gute Übung. Denn ich denke, also reden lernen kann man nicht nach Buch. Oh, das muss man wirklich durch Übung machen. Vielleicht ist das auch ganz gut in Deutschland, dass wir so ein Parteiensystem haben, wo man erstmal
den langen Marsch da
einen langen Marsch hat und nicht gleich oben anfängt. Das ist vielleicht auch nochmal der Unterschied. Obwohl man auch, naja, bei einigen Leuten, die den langen Marsch hinter sich haben, sich fragt, wie haben sie das geschafft. Aber wahrscheinlich haben die da auch noch andere Sachen eingesetzt, andere Mittel,
meinst
die ihnen dann auf die Füße fallen später.
Ja. Aber aus Respekt vor dem Amt gehen wir jetzt nicht weiter in die Tiefe. Ne?
Genau.
Ja, gibt es denn sonst noch was, wo wir noch weiter in die Tiefe gehen müssten? Oder ist jetzt alles gesagt?
Wir haben, glaube ich, das Wesentliche gesagt. Also man kann natürlich alles vertiefen. Ne?
Man kann es auch endlos in die Länge ziehen. Das ist ja auch nicht gut für einen Vortrag. Nee,
ist auch nicht gut. Man muss da immer ein Ende finden. Das ist sehr, sehr richtig. Da gibt es auch Experten, denen man das extra sagen muss. Also ich kenne Leute, die reden wunderbar, aber nach 3 Minuten fangen sie an, irgendwie Dinge in die Länge zu ziehen und dann ist es aus. Und dann kommt auch nicht mehr die Kurve. Ja? Dann sind sie sozusagen über die Bande hinaus und dann ist Schluss. Dann kommt gut nichts Gutes mehr. Also man muss den Leuten wirklich sagen, hört auf. Also am besten so eine 3-Minuten-Grenze oder so, wenn es Diskussionsbeitrag ist, weil es danach nicht mehr geht.
Mhm. War das jetzt schon unser starkes Argument zum letzten Aufbäumen?
Ja.
Oder war das schon der Tweet?
Das, ja, das wäre das Tweet war aber dann fasse dich kurz, wie es früher auf Telefonzellen stand.
Ja.
Heute wird da eher das Gegenteil stehen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt.
Ja.
Fasse dich kurz. Da ist was dran.
Ja.
Aber bring's auf den Punkt.
Genau.
Das ist das Wichtige.
Ja. Ja, diese Reden, die wir da gesehen haben, also gerade die Kennedy-Rede ist ja eben auch nur 9 Minuten lang, ne? Mit allem Applaus. Also sehr kurz eigentlich, die in die Geschichte eingegangen ist. Die von Ernst Reuter natürlich auch. Gut, die früheren sowieso, weil die Leute das ja alles schreien mussten, da ging es ja nicht so lang.
I have a dream.
Ja, das geht nicht so lang. Weil der Fidel Castro hat dann natürlich schon Mikrofone, deshalb kann der 16 Stunden am Stück reden.
Ja, also, wer es hier zum Redner oder Diktatoren bringen möchte, ich hoffe, da waren jetzt ein paar hilfreiche Anmerkungen dabei.
Ja.
Aha. Vielen Dank.
Ja, gern geschehen.
Jetzt warten wir aber nicht wieder 3 Jahre mit dem nächsten Thema, oder?
Nein.
Okay, super.
Also.
Danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.